Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe auch schon auf Aufnahme gedrückt.
Ach so.
Du wolltest doch flüssig in die Sache rein, deswegen habe ich mal gar nichts gesagt.
Ja, um unsere Zuhörerschaft mal mitzunehmen. Ich hatte mir irgendwie erhofft, dass wir diese sehr langsamen Intros einfach mal so ein bisschen aufpeppen, indem wir einfach mitten ins Gespräch reinplatzen. Weißt du, so ein bisschen wie bei Family Guy, diese Saft.
Was das? Kool-Aid, der Kool-Aid-Mann ist das.
Der Kool-Aid-Mann, genau. Der einfach reinplatzt und euch alle mit Schwung mitnimmt und ne, man sofort so mit einem Grinsen einfach in die Folge startet. Ja. Aber ich glaube, das kannst du einfach nicht erzwingen. Das muss einfach. Entweder muss man einfach so gut sein, dass das einfach so passiert, oder andere Leute nehmen einfach schon 10 Minuten vorher auf und irgendwann cuttet man das einfach.
Man müsste Profis sein, aber das sind wir ja nicht.
Das sind wir nicht, nein. Nee. Ich habe aber trotzdem eine Frage. Was ist denn, angenommen, du bist jetzt in Griechenland im Urlaub und hast irgendwie so ein Schirmchen-Drink in der Hand. du sitzt irgendwie in einer Bar und da ist dann so ein, sag ich mal, so ein Alleinunterhalter, so ein Typ mit einer Gitarre und der spielt so ein paar Songs, der trällert ein bisschen was, spielt ein paar Cover. Was würdest du ihm zurufen, wenn er dich fragt, was du denn so hören möchtest?
Nicht Wonderwall. Ich würde sagen, pass mal auf, gibt so ein paar Off-Limit-Sachen, würde ich zu ihm hingehen, 50 Euro in die Hand drücken, pass mal auf, es gibt 5 Sachen, die du nicht machen sollst. Wonderwall, Despacito, nochmal Wonderwall, Last Christmas.
Oh, Last Christmas.
Kommt ja auch schon so langsam, es kündigt sich ja langsam an. Yeah. Keine Ahnung, was ich mir wünschen würde. Boah, weiß ich nicht, irgendwie, ja, Don't Look Back in Anger, so. Jetzt habe ich einfach einen anderen Oasis-Song genommen.
Ja, also ich war ja jetzt im Urlaub.
Ich wollte gerade sagen,
zumindest
du hättest auch einfach sagen können, stell dir einfach vor, du wärst ich vor einer Woche oder vor zwei Wochen. Dann hätte ich genau gewusst, was du von mir möchtest auch.
Weißt du, ich bin ja, ich liebe das ja, ne? Also ich liebe Urlaub und dann so richtig Touri-mäßig. Und ich liebe es auch, in so Situationen zu sein, wo man weiß, eigentlich ist das auch gar nicht so geil. Aber man zelebriert es trotzdem total, weißt du?
Hörer, Langzeithörer dieses Podcasts wissen das eigentlich auch alle. Das ist alles schon offenes Geheimnis, was du gerade tust.
Ich habe jetzt hier auch mal so ein bisschen Transparenz. Wir haben vernommen, dass gerade über die letzte Folge voll viele neue Leute auf uns aufmerksam geworden sind.
Ja, echt?
Herzlich willkommen. Wir sind der Kerngeschäft-Podcast.
Der Mike fährt gerne in Urlaub. Das könnt ihr euch jetzt schon mal mitschreiben. Wir haben da noch zig andere Running Gags. Irgendwas mit Tassen und irgendwas mit einem Joel, aber da kommen wir noch zu. Also gar kein Stress.
Ja, aber wir reden jetzt einfach nur noch über Metalcore, weil anscheinend interessiert das nur die Leute. werden wir heute übrigens auch tun. Aber nochmal kurz zurück zu meinem Urlaub. Das ist mir sehr wichtig, dass wir da mal kurz drüber gesprochen haben. Wir sitzen halt in so einer Bar und es sind um uns herum nur Briten. Aber nur. Also wirklich jedes Couleur. So, ne? Und dieser Typ ist halt ein Grieche, weil wir waren entsprechend halt in Griechenland so und der hat da halt so für 2 Stunden ein bisschen Mucke gemacht und hat dann so ein paar Sachen, hat irgendwie Chasing Cars zum Beispiel gespielt und so.
Ach ja, finde ich aber ganz nett eigentlich.
Ja, das war auch der erste Song irgendwie, das war schon cool. Er hat es auch gut gemacht, es gab auch so ein paar Ausreißer nach unten, aber ist auch egal. Und auf jeden Fall fragte dann irgendwann so, ja Leute, was wollt ihr denn so hören? Und halt, es halt wirklich auch viel älteres britisches Publikum gehabt und da meinte einer so Play Rod Stewart, mate. So, und der so okay, weiß ich nicht. Kann ich gerade nicht. Und dann der nächste so Play Fix You by Coldplay, mate. Und du hast immer dieses mate, also so richtig geschärft. Ne? Das er hat am Ende, glaube ich, Yellow gespielt. War auch cool. Und dann am Ende rief dann einer so, oh, what about Little by Oasis, mate? Und er so, okay, den einzigen Oasis-Song, den ich spielen kann, ist folgender. Spielt dann Wonderwall einfach. Aber das Ding ist halt, du hast ja dann nur 2 Möglichkeiten. Entweder, oder 3. Du gehst, was kompletter Schwachsinn ist in der Situation, weil es war einfach viel zu cool. Du findest das einfach scheiße oder du gibst dich dem hin und grölst es einfach mit und freust dich einfach, dass du gerade Urlaub hast in Griechenland und dein Schirmchen drin in der Hand. Und genau das habe ich getan und das war sehr schön und ich habe mal wieder erkannt, dass dieser Song ja gar nicht so schlecht ist, wie alle sagen. Aber im richtigen Setting einfach nochmal seine Weißt du? So, das war jetzt meine 2 Cents für Wonderwall.
Okay, dann habe ich
und was hast du so gemacht in diesem kalten Deutschland?
Ich habe auch noch eine Wonderwall-Story. Du wirst lachen, aber ich habe auch eine Wonderwall-Story genau in dem Zeitraum. Ich war letzte Woche, hatte auch Urlaub letzte Woche und ich habe die zu Hause verbracht und meine Freundin ist sehr großer Fan der Band Good Kid. Die habe ich auch schon mal hier in unsere Spotify-Playlist gepackt. Mhm. Und die haben dann letzte Woche Dienstag im Gebäude 9 in Köln gespielt. Davor war die Vorband, das war ein ganz komischer Name, Belgian Traffic Criminal Record oder so, keine Ahnung.
Was?
Ganz still. Aber also nur um es kurz zusammenzufassen, auch so eine Indie-Rock-Geschichte. Ne? Es ist sehr positiver, fast schon Pop-Punk-esker Indie-Rock gewesen. Beide Bands klangen auch sehr ähnlich, hat gut zueinander gepasst. Ich finde, Good Kid ist auch eine coole Band. Ich habe mir auch eine Platte von denen quasi mitgenommen und so. Und diese Band, erstmal super geiles Bühnenbild für die kleine Show, muss ich ja wirklich lassen. Und die sagten so, Deutschland, habt ihr Bock auf Chaos? Und dann kam die Aussage, der Gitarrist sagte das, dann kam die Aussage vom Sänger, das Einzige, was ich mit Deutschland nicht verbinde, ist unbedingt Chaos. Eigentlich ist ja alles ziemlich geordnet. Dann meinten sie, ja, okay, scheiß drauf, wir bringen euch das jetzt bei und dann holen wir dafür brauchen wir unser Wheel of Chaos. Und dann haben die so ein komisches Glücksrad auf die Bühne geholt. No joke.
Geil.
Wirklich. Die kommen aus Amiland. Die haben das mit aus Amerika. Also nicht nur das, die haben einiges mit aus Amerika oder Kanada, glaube ich. Die kommen aus Kanada, haben einiges aus Kanada mit rübergebracht, aber auch dieses Chaosrad. So, pass auf. Und dann hatten die da halt so mehrere Sachen draufgestellt. Zum einen irgendwie, ja, wir spielen einen Song, den wir noch nie gespielt haben. Wir spielen einen Song, den die das Publikum sich wünscht. Wir spielen einen Song irgendwie jedes Mal, der heißt irgendwas, hat irgendwie einen Fast im Namen und jedes Mal, wenn der Sänger Fast singt, werden sie immer schneller quasi. Und dann war eine Option drin, ne? Wir spielen Wonderwall. Und wirklich, ich stand da, ich so, bitte, lieber Gott, bei allem, was mir heilig ist, bitte, nicht Wonderwall. Und dann kommt eine Mädel auf die Bühne, soll dann drehen, sie dreht und wo landet der Scheiß-Pfeil? Auf fucking Wonderwall. Und sie spielen einfach Wonderwall. Und ich hab mich so verflucht, wirklich. Meine Freundin hatte einen Heidenspaß, weil dieser Running Gag, dass ich Wonderwall hasse, ist auch im Freundeskreis so. Das wurde also auch da schon mal nett breitgetreten. Ja, aber es war einfach, es kann nicht sein, ne, dass sich diese Band jetzt einmal sehe in Deutschland und ausgerechnet weil sie meinten, das ist doch nie vorher passiert. Das erste Mal, dass es passiert ist. Und ausgerechnet beim ersten Mal, wo das passiert ist, bin ausgerechnet ich mit dem Publikum, muss mir die Scheiße geben. Also sie haben es sehr charmant gemacht, sie kannten auch den Text irgendwie nicht, haben sie selber zugegeben, haben einfach gespielt und haben irgendwie nach dem zweiten Chorus aufgehört. Aber ich dachte, es kann nicht wahr sein, warum eigentlich jetzt hier, während ich hier anwesend bin. Dieser Song, okay, also ich mache mir irgendwann eine Liste mit allen Sachen, die ich nicht mag. Und dann kommt dann Sabaton, ich würde sagen, Wonderwall ist eigentlich noch über Sabaton, über den Dingen, die ich hasse. Und das ist halt wirklich, also keine Ahnung, wirklich keine Ahnung.
Ich, um das ein bisschen abrundend abzuschließen, ich hatte ja letzte Tage Geburtstag und hatte dann von meinem Team auf der Arbeit ein Oasis-Shirt und Liam und Noel Gallagher als Funko-Pop-Figuren geschenkt bekommen. Und fand ich sehr schön. Also Ich es gibt wirklich viele Bands, die ich noch viel besser finde als Oasis und lieber mag, aber ich habe da ja so irgendwie, mag ich ja doch ganz gerne und irgendwie ist das so ein Ding, das trägt mich wahrscheinlich jetzt bis nächstes Jahr, bis zu diesem Konzert. Ich versuche aber, wenn es darum geht, vielleicht nicht immer auf Wonderwall einzusteigen.
Also Mike, ganz
nur
ehrlich,
deine Seelenfriedens.
Das ist sehr lieb, aber auch auf die Häufigkeit und Menge, wie oft du Oasis in den letzten 2,5 Monaten oder sagen wir mal den letzten Monat erwähnt hattest, kein Wunder, dass dein Team auf der Arbeit irgendwann sagt, da stell mal dem Shirt. Das ist doch klar, er ist doch so ein Superfan. Also wirklich, das ist ja, Grüße gehen raus ins Longbranch-Team dafür.
Ja, die freuen sich.
Die freuen sich.
Die freuen sich. So, also, letzte Folge haben wir ja so. Wir sind nicht ganz fertig geworden, weil das Thema natürlich auch einfach riesengroß ist. Wir haben ja über die Big Four des Metalcore gesprochen.
Genau.
Und haben da auch in den Socials so ein bisschen kundgetan, beziehungsweise haben einfach euch auch gefragt, was ihr da so für Bands nennt. Da sind wir in der letzten Folge auch so ein bisschen drauf eingestiegen. Mhm. Und am Ende haben wir ja auch festgestellt, hey, es gibt ja auch einfach super viel neuen Kram, über den man sprechen kann, die halt in dieser ganzen Big-Four-Geschichte einfach auch noch nicht vorgekommen sind oder nicht so richtig erwähnt wurden. Und dem wollen wir uns heute widmen. Einfach mal so als Ausblick, was nachher auf euch zukommt. In der Zwischenzeit oder bis dahin haben wir natürlich, wie immer, erstmal ein paar neue Releases zu besprechen.
Genau.
Ja, steigen wir direkt mal ein bei unseren guten Freunden von Slope, würde ich sagen, die nämlich mit dem Song Fury Funk zur gleichnamigen Tour, so heißt sie, glaube ich, auch die Fury Funk Tour, ne?
Ja.
Neuen, wie ich finde, funky Track rausgebracht haben. Also der Titel ist eigentlich ziemlich passend.
Der passt eigentlich wie ein Arsch auf Eimer, ne? Das ist schon krass.
Du hast ihn dir gewünscht. Sag mal,
steig
mal gerne ein.
Ja, von der Duisburger Kultband, wie ich mir sagen lassen.
Duisburger Kultband.
Die Duisburger Kultband, ich glaube, das muss man quasi immer davor erwähnen, sonst wirkt es nicht. ey, cooler Track. Ich mag die Jungs nach unserem Podcast auf dem Full Force sehr. Die sind unglaublich herzliche Jungs. Das ist ja. Ach, einfach goldige Menschen. Und ich finde deren Vision auch wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also ich mag, dass die so einen künstlerischen Aspekt in dem Ganzen sehen, auch wie sie da über diese Ausstellung der Corona gesprochen haben und wie viel Arbeit die da reinstecken. könnte man auch sagen. Und aber manchmal frage ich, und ich habe mir das letzte Album auch gegeben und also ich habe mir wirklich durch die Diskografie gehört ein bisschen und manchmal verlieren sie mich ein bisschen, aber ich glaube, das liegt nicht an denen, sondern es liegt echt an mir, weil ich einfach mit diesem sehr crossoverigen, funkigen, fresh, hardcore nicht so viel, also nicht auf allen Ebenen quasi mit connecten kann. Es gibt ein paar Banger, also ich finde It's Tickin' finde ich ein richtig geiler Song, den ich auch unglaublich gerne auf den Partys spiele, auch wenn dann die Gesichter immer so ein bisschen fragend mir entgegengeworfen werden, aber ich mag den sehr, weil der sehr groovy ist. Und auch Fury Funk, finde ich, ist ein richtig guter Song, der gut losgeht, der hat so eine Coolness. Ach, keine Ahnung, ey, das kriegst du von, selbst von irgendeiner Band aus Kalifornien nicht mehr so geil rüber. Also es hat so eine unglaubliche so eine unglaubliche Coolness, so von wegen so, yo, ey, wir sind halt Musiker, wir sind Herzblutmusiker, wir haben keinen Bock auf 9-to-5, das haben sie, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, irgendwie
ein Song. Ist auch ein Song von denen.
Ja, und das, ey, und ich glaub denen das so, ne, und das ist deren Leben und die nehmen das mit allen Höhen und Tiefen und dieser Song spiegelt das auch wieder so komplett groovy, aber auch unglaublich kreativ und einfach authentisch und ja, ich find's cool, die gehen jetzt auf Tour, wie du es auch reingepackt hattest jetzt durch ist das Europa, was ich jetzt gehört sehe?
Ja, ja. Also sie sind die Tour ist mittendrin quasi zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen.
Okay, wir sind schon mittendrin, aber sie sind halt echt weit viel und groß unterwegs, ne? Und das muss man denen halt wirklich sagen. Also das finde ich, ey, ganz ehrlich, das haben die auch absolut verdient. Absolut verdiente Erfolg, der bis hier gekommen ist.
Absolut, und für mich Ich kann da auch immer so ein bisschen eine Brücke zu den Beastie Boys einfach schlagen, musikalisch für mich so. Und spannenderweise gibt's ja gerade, ich weiß nicht, ob du Joey Valance and Brae kennst. So, und natürlich. Das ist ja, die fahren diesen Stil ja auch gerade richtig krass. Und das ist ja einfach auch so eine Geschichte, die voll aus den 90ern kommen könnte.
Ja, ja.
Und das ist halt, also ich weiß jetzt nicht, wie populär diese funky Rap-Core-Geschichte wieder werden könnte. Aber es ist ja mal voll das Ding gewesen. Und vielleicht ist es ja auch gerade einfach dieser 90s-Hype, der da so mitschwingt. Aber ich finde, auf dem Niveau, wie Slope das machen, das ist schon aller Ehren wert. Also
ja.
Europaweit, die spielen haben in London gespielt, so jetzt Anfang Oktober, sold out, in Eindhoven sold out, München sold out, und das ist jetzt halt irgendwie ein Flyer von vor 2 Wochen, wahrscheinlich sind noch mehr Shows jetzt einfach ausverkauft gewesen. Das ist schon geil. Ich gönne denen das auch vom ganzen Herzen. Ich finde das super, dass du da auch einfach mal, also die machen das schon ein bisschen länger, aber für viele ist das wahrscheinlich trotzdem erstmal noch eine Neuentdeckung, kann ich mir vorstellen, dass du einfach auch mal wieder einen neuen Namen hast, der gerade so ein bisschen durch den Kontinent zieht. So. Und ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, sie sind noch nicht in den USA gewesen, soweit ich weiß.
Nee.
Aber das müsste ja eigentlich auch ein Ding sein, was da drüben richtig gut funktioniert.
Und ich finde auch, sie sind halt was den Stil angeht, von den neueren oder von aktuellen neueren Bands auch echt ein Outlier. Also es ist halt wirklich nicht so, als würde es da viele Bands geben, die das gerade genauso machen. Hm. Sondern das ist was, was sie jetzt gerade selber für sich halt gefunden haben und weiter verschärfen und weiter bearbeiten und dranbleiben. So, also ich würde sagen, Roof Street, die ja mit denen auch unterwegs sind, die sind so ein bisschen, die kommen aus Australien, die sind so ein bisschen in der Richtung, aber noch sehr mehr, viel mehr Hardcore.
Ja.
So machen da einfach viel mehr schon die Richtung in den Crossover, in das Funkige. Aber das ist schon, was jetzt vielleicht gerade so sein kann, kann vielleicht noch mal in 2-3 Jahren noch mal ganz anders aussehen. Ich meine, ich finde, Knock Loose ist da auch so ein Beispiel, die ja den Stil oder diese harte Art und dieses sehr metallischen Hardcore ja in dem Stil, wie sie es gemacht haben, auch am Anfang waren sie auch so ein Outlier und jetzt aktuell machen sie alle nach und jetzt sind sie aber auf den Punkt angekommen, wo sie jetzt wirklich mal Top of the Game sind. Das könnte bei Slope halt gut und gerne auch so passieren, ne?
Mhm.
Ich find's wichtig, dass sie sich, weil sie ja auch lange Zeit so ein bisschen in dieser ganzen Deutsch-Hardcore-Szene auch drin waren und auch da erstmal nur gebrütet haben, finde ich wichtig, dass sie mal rauskommen und mal, also wie Wacken zum Beispiel auch spielen. Wo sie dann auch mal eine Crowd erleben, die halt nicht so, ja, ich sag jetzt mal, einseitig ist. Ich will es gar nicht so negativ behaften, aber dass mehrere verschiedene Gruppen sie auch mal mitbekommen, weil sie halt auch so divers sind und nicht nur eine Musikrichtung irgendwie bespielen können.
Ja. Absolut. Und das Ding ist halt auch, und das kann man, glaube ich, über die hiesige Hardcore-Szene einfach sagen, dass vieles auch Sachen, die einfach irgendwie Qualität haben, dass sie nicht so oft irgendwie wirklich größer werden. Ich weiß auch nicht, wo. Also gefühlt ist alles, was so nach Deutschland kommt, das wird komplett gefeiert, aber Sachen, die halt hier selber stattfinden, auch so Sachen wie Hippie Trim oder so, die ich super geil finde, die da so ein bisschen den so von Shoegaze bis Hardcore halt so diese Brücke schlagen, so Richtung Title Fight mäßig und so. Auch die sind, glaube ich, viel besser als das, was sie gerade bespielen. Und sie spielen schon richtig gute Sachen. Support for Turnstile und so weiter. Aber ich glaube, dass sich die Sachen, die halt hier in Deutschland einfach auch stattfinden, dass sie auch viel mehr Potenzial haben, als sie am Ende abrufen.
Bin ich bei dir. Also ich finde, so. In Amerika zündet alles viel, viel schneller. Es bilden sich viel, viel schneller so Nischen-Szenen, die einfach irgendwie hier in Deutschland einfach viel zu lange brauchen, bis sie mal so in der großen Masse und Sounds auch einfach in der großen Masse ankommen, ne? Und ja, ich will jetzt nicht so sehr über unsere eigene Kultur herziehen, aber wir sind halt in Europa immer ein bisschen hinten dran. Wir können sich gut und gerne, wenn es nach mir geht und nach dir auch, endlich mal ein bisschen ändern, dass wir einfach viel schneller auf so Züge aufspringen.
Absolut.
Genau.
Eine Band, die auch wenn sie aus dem Nachbarland kommt und auch deutschsprachig, sag ich mal, aufgewachsen ist, behaupte ich jetzt mal. Zumindest wissen wir das irgendwie.
Ja, sagen wir mal multilingual.
Multilingual, genau. Ist nämlich Paleface und auch die sind gerade, also mal sowas von am Start, kann man sagen. Im Game haben ja zuletzt, wir haben sie ja in den letzten Wochen nicht mehr wirklich so oft, aber davor immer mal wieder besprochen, weil sie einfach ständig irgendwelche Feature-Beiträge gemacht haben und die auch durchweg irgendwie cool waren. Mehr oder minder, so, du ziehst ein Gesicht, okay.
Ja, für mich also, ist das so ein bisschen, hat sich ein bisschen ausgelaufen, aber ja.
Also, ja verstehe ich, aber es waren auf jeden Fall namhafte Bands mit dir.
Ja, die halt, auf jeden Fall, keine Frage. Ja, klar.
Haben jetzt einen neuen Song namens Hatred und da kann man vielleicht nochmal direkt hinterher schießen, dass sie auch eine ganze Menge zu tun haben werden bis Mitte des kommenden Jahres, weil sie nämlich erstmal durch Europa touren mit Acacia Strain und Desolated, was auch ein heftiges Package ist, bevor sie dann nämlich mal eben rüber in die Staaten ziehen. Und ich gucke gerade mal, das ist eigentlich, ich glaube, die haben 2-3 Wochen irgendwie Pause zwischen der London-Show Anfang März und der ersten in Detroit, glaube ich. Mhm. Und spielen dann nämlich halt auch nochmal so einen kompletten Monat in den USA mit Support, Stick to Your Guns und Nasty. Und was sind deine Gedanken dazu? So, jetzt habe ich sehr viel Kontext gegeben.
Fangen wir bei dem Song an, würde ich sagen.
Fangen wir bei dem Song an.
Bei dem Release, das sind nicht bei den Touren.
Genau.
Song finde ich sehr, sehr gut. Ich war mit The Gallo zuletzt ein bisschen nicht so happy. Fand aber jetzt Hatred wieder sehr, sehr geil. Ich finde, sie können, das tun sie jetzt auch, lassen jetzt wirklich ihren Slipknot-Einfluss auch einfach mal passieren.
Ja.
Und ich finde das gut. Weil selbst wenn man jetzt sagen könnte, okay, die klingen wie Slipknot, ey, ganz ehrlich, wenn man jetzt mal sagt, wie viele Slipknot-Fans es auf der Welt gibt, da kann man auch gerne mal einfach gut kopieren und sich dann einfach daran bedienen. Ja, ohne Scheiß. Also, was heißt gut kopieren? Das ist, ne, es ist natürlich immer noch Paleface, sind das immer noch, die haben immer noch ihre Einflüsse und das macht sie halt auch dann wieder einzigartig. Aber genau das, was, glaube ich, Slipknot-Fans einfach auch catcht, können Paleface auch widerspiegeln und bringen und auch gut widerspiegeln und bringen. Und ich finde, Zelly macht eine super Arbeit-Performance als Sänger. Er kommt halt, er hat diese Wildheit, diese Rohheit eines jungen Corey Taylors auf jeden Fall. Die Gitarren sind on point, was auch diesen Slipknot-Einfluss angeht. Das Schlagzeug ist einfach das, also es fällt mir, irgendwie war das erste, was mir aufgefallen ist, wie sehr das Schlagzeug auch nach Joey Jordison Old School Slipknot klingt. Und ey, ganz ehrlich, wenn die genau das ansetzen und dann mit ihrem typischen Beatdown, Breakdowns und sowas jetzt kombinieren, was ja in Retrospektive auch bei anderen Bands gut funktioniert, genau diese Beatdown-Breakdowns, ey, dann machen die sich da ein Tor auf und erreichen vielleicht eine Zielgruppe, die das noch gar nicht auf dem Schirm hat. Also ich glaube, die haben so viel Potenzial, wenn die diesen Sound weiter verfolgen, und mir gefällt Hatred halt deswegen super, super gut, weil es genau das beides kombiniert, halt ihren eigenen Stil mit diesem sehr rohen Slipknot-New-Metal-Sound, den sie ja auch schon ein paar Mal, wo sie auch sagen, das ist ja auch einer ihrer Einflüsse einfach, ne? Muss man den einfach lassen. Haben sie gut hinbekommen. Finde ich wirklich ein guter Track.
Volle Kanne. Und ich, jetzt wo du das sagst, es gab ja auch mal eine Band namens Code Orange, die, sage ich jetzt mal, auch es geschafft haben. Ich glaube, die haben sogar Support für System of a Down oder so Opener gemacht. Also sie haben so ganz eine kurze Zeit lang
richtig. Code Orange haben Slipknot supported, die haben System Support, die haben eigentlich sehr viel gespielt.
Ja, die haben richtig weirde Shows eigentlich gespielt für das, wo sie halt herkommen. Und vom Sound her würde ich sagen, passen Paleface sogar noch ein Stückchen besser rein in diese Riege, wenn man jetzt so da mal schaut. Dann kann ich mir gut auch vorstellen, dass da die Reise auch echt richtig lange und sehr weit gehen kann. Weil ich nämlich auch das Gefühl habe, dass die nämlich eigentlich so diesen Beatdown-Hardcore-Ding, das sie halt vorher noch krasser gefahren haben, dass sie dem so ein bisschen entwachsen gerade, aber halt nicht scheiße. Also ich finde das richtig gut, was sie gerade treiben.
Ja, ich würde sagen, auch nicht komplett entwachsen, sondern sie
lassen es. Nee, aber die öffnen sich mehr dem New Metal, sage ich jetzt mal, aber mehr auf dieser Slipknot Self-Titled-Ebene. Oder Iowa oder was. Oder wahrscheinlich sogar eher noch die Self-Title-Platte. Und verlieren sich dabei aber nicht. Und das finde ich halt echt spannend. Und ich finde auch spannend, wenn man mal auf die Bildsprache guckt, von dem Flyer für die US-Tour, dass sie halt aber auch nicht so düster sind wie bei den EU-Shows, weißt du? Also, dass sie da mit den Blümchen und so spielen, das ist der erste Vergleich für mich war jetzt irgendwie Casper.
Weißt du? Ja.
So. Finde ich interessant, so
find
den
ich
Weg,
auch.
Den sie da gehen.
Finde ich auch. Also, ja, genau das ist es nämlich. Ich glaube auch, sie verlieren nicht den kompletten Bezug zu ihren Wurzeln, lassen aber ganz das noch mit drin irgendwie schwingen, aber öffnen sich jetzt auch einem Sound, der auch gut in der Arena funktionieren könnte. Und ich glaube, einmal eine gute Support-Tour mit Slipknot oder sowas in Europa oder USA und denen steht nichts mehr im Weg. Das ist so. Dann haben sie so die Top-Notch erreicht quasi und dann zack, sind sie drin in dem Ganzen. Ne?
Mhm. Ja. Weiter geht's mit Unprocessed. Hast du dir auch gewünscht?
Hab ich mir auch gewünscht, ja. Und
macht gerade auch eine krasse Reaction-Runde wieder, ey.
Ja, also ich muss ja wirklich, ich weiß nicht, bist du mit Unprocessed so dicke? Also bist du so drinne bei denen oder?
Weniger als ich vielleicht sollte. Aber also ich weiß grob, was bei denen so abgeht, aber ich war durchaus überrascht, wie krass dieser Song ist. So.
Da
kenne ich andere Seiten von denen.
Ja, ich habe lange Zeit das Gefühl gehabt und es sind ja auch Kollegen aus Deutschland, ist ja eine deutsche Band und ich hoffe, sie hören das nicht und nehmen mir das übel, aber lange Zeit echt gedacht, so okay, sie wissen nicht, wo sie ihre Identität irgendwie finden, gerade in diesem sehr progressiven Genre, in dem sie ja gestartet sind. Lange Zeit, ich würde jetzt mal behaupten, und das könnte man mir jetzt böse nehmen, sehr Animals als liederlastig, manchmal so ein bisschen im Schatten von Polyphia auch gestanden und da hinterhergelaufen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, jetzt gerade finden sie so den Weg, auch jetzt dann auch mit Dark Silent and Complete, dass sie so ein bisschen ihren eigenen Weg finden und selber so einen Stil finden, weil es ist auf der einen Seite hast du einen sehr schnellen, sehr brutalen, sehr heftigen Song, der aber irgendwie durch diese halb gezerrten Gitarren ja auch wieder nicht mehr so krass klingt. Und gerade das macht dann irgendwie diese Band sehr aus. Und auch Manuel, glaube ich, heißt der Sänger, mit seiner Stimme, die ja, also das muss man sich ja wegtun, wenn die live spielen, er spielt Gitarre, was jetzt nicht einfach ist, was sie da machen, und singt und schreit. Und das klingt halt alles wirklich, wirklich gut. Also die reißen sich auch dermaßen den Arsch auf. Da sind wir auch wieder beim Thema deutsche Bands und müssten viel größer sein. Also ich finde das super spannend, was da jetzt passiert. Das letzte Album habe ich sehr gemocht auch, weil es da schon so langsam anfing. Sie haben sich mal auch mehr wieder der härteren Richtung geöffnet. Sie haben immer mal wieder härtere Klänge angetan. Alles immer noch mit diesen leicht angezerrten Gitarren. Und wenn die das jetzt nochmal weiter verschärfen und weiter hingehen und das weiter fortführen, ich glaube, dann auch da haben wir eine Band, die eine sehr gute eigene Identität findet und ja, auch Erfolg haben kann. Ne? Lass sie mal auch, ich glaube, haben sie nicht sogar schon mal Support für Spiritbox gespielt? Lass sie mal aber in der Ecke mal mit weitermachen und dann, glaube ich, wird das auch ein gutes Ding für viele, weil, ja, weil es auch einfach, die haben einfach sowas an sich, sowas doch auch wieder ein bisschen so dieses Star, diese Star-Aura um sich herum, dadurch, dass sie halt so sind, wie sie sind. Das Einzige, wo sich jetzt Kritik äußern würde zu dem Song, ich habe es gerade gesagt, dieser halb angezerrten Gitarren mit dem Härten ist ihr eigener Stil. Mich persönlich fuckt's aber teilweise ein bisschen ab, weil jetzt gerade bei Dark Silent Compete schrappt er halt sehr stark auf seiner Gitarre rum. Also er spielt halt dann doch eine sehr, sehr, sehr hohe Taktfrequenz und sowas. Und ich weiß nicht, ob mir das auf so dynamischen, offenen, halbgezerrten Gitarren, ob das so auf Dauer mir gefällt. Aber das ist auch nur wirklich mein persönliches Gusto. Das muss sich auch keiner zu Herzen nehmen und jeder für sich selber entscheiden, nur Gottes Willen.
Ich muss auch sagen, dass das ein Song ist, der ist ja eigentlich auch relativ sperrig. Also da, der geht natürlich komplett von 0 auf 100 völlig in die Fresse los, so. Also, aber auch finde ich noch viel mehr, als man das jetzt, also man kennt ja krasse Songs, aber der ist halt einfach nochmal so, als wenn sie gesagt hätten, okay, wir nehmen jetzt einen sehr krassen Song und wir machen nochmal 100% drauf und sind dann völlig over the top, dass halt einfach das Internet instant explodieren muss, weil es halt keiner checkt. Und hinten raus wird er dann auf einmal so groß, episch. Und das ist halt, also auf der einen Seite nicht Fisch, nicht Fleisch für mich. Auf der anderen Seite lieben die Leute das anscheinend, oder es ist halt irgendwie, es wird so wahrgenommen, und das finde ich halt beeindruckend, weil wenn man das jetzt irgendwie labelseitig betrachten würde, würde man sagen, so, keine Ahnung, wie ich das jetzt platzieren wollen würde, für wen ist das jetzt eigentlich geschrieben, und dass es trotzdem so funktioniert, ist halt cool. Also ich finde schön, dass Bands halt einfach so viel Mut haben, nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach einen Deathcore-Song oder was auch immer es am Ende jetzt sein möchte, und dann machen wir irgendwie so einen atmosphärischen Track, sondern wir machen einfach beides und gucken halt, was passiert, weißt du?
Jetzt so. Auch in dem Zuge auch dann drüber nachgedacht nochmal, ich glaube, wenn man diese Struktur des Songs weiter beibehalten würde und man würde aber von dem sehr markanten ihrem Gitarrensound auch abweichen. Was wäre es dann für ein Song? Wäre der überhaupt noch so interessant? Wäre überhaupt noch so ja, dass die Leute da hinhören wollen, ne? Weil, also wie gesagt, ich stelle mir jetzt gerade nur vor, wenn ich alleine den Gitarrensound austauschen würde gegen etwas, was auf im ersten Blick dazu passen würde, dann wärst du halt bei halt jedem 0815 Deathcore, Metalcore, härteren Metalcore Track, und dann ist halt die Frage, okay, ist das noch etwas, was Aufsehen erregt? Also es ist wahrscheinlich schon klug gewählt, dann dabei zu bleiben und das zu kombinieren, halt den eigenen Sound weiter beizuhalten und nur halt einfach mal einen Brecher zu machen, der einfach sehr, sehr krass liefert und am Ende halt atmosphärisch rausgeht. Und das ist ja auch so ein bisschen fast schon eine Sleep-Token-Taktik, zu sagen, wir lassen uns alle Karten offen und machen einfach. Und da, so wie das passiert, passiert's halt. Ne? Und wir leben dafür, dass es einfach nicht der Standard ist, dann in dem Sinn. Ne? Also, ja. Bin ich bei dir. Also es ist schon aufsehenerregend, sagen wir es mal so.
Ja. Apropos Standard.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja.
Diese Überleitung.
Die Offspring haben was Neues rausgebracht.
Oh, Mike.
Nämlich ein neues Album, das, also wir nehmen ja heute an einem Donnerstagabend auf, und morgen kommt die neue Platte der Herren, sollte man definitiv sagen, weil Herren. Sie nämlich jetzt schon seit 40 Jahren im Geschäft sind, glaube ich.
Ja.
Es ist der reine Wahnsinn. Naja, und die Platte Supercharged kommt jetzt halt raus. Sie hat bei uns, also bei Morcore, eine 6 von 10 bekommen. Der liebe Mauritz hat sich dem Thema angenommen.
Ja.
Und du als alter, bekanntlicher Pop-Punk-Überfan.
Natürlich.
Was sagst du zu Come to Brazil?
Erstaunlicherweise war mein erster Gedanke, boah, das könnte auch ein Metallica-Song sein.
Voll, ne?
Es ist halt, also, es könnte einfach ein Thrash-Metal-Song sein aus den 80ern.
Ja.
Finde ich cool irgendwie. Also irgendwie gefällt mir das sehr, weil es halt überhaupt nicht so ein Pop-Punk-Gelöt ist, so, und auch nicht das typische The Offspring-Gelöt, finde ich. Es ist schon, die Stimme, ist das eher, also ist das der Sänger von The Offspring? Weil ich habe ein bisschen an mir selber gezweifelt, entweder weil ich schon so lange nicht mehr gehört habe, oder, also keine Ahnung, ist da irgendwer anders mit dabei außer die Band?
Nee, das ist der Sänger.
Ah, dann hat, also entweder habe ich ihn ganz anders in Erinnerung oder er hat sich einfach über die Jahre irgendwie von seiner Stimme verändert, aber er klingt halt auf gar keinen Fall so, wie ich ihn in Erinnerung habe.
Also das müsste der Dexter Holland sein.
Er ist auch noch Teil der Band, das weiß ich so, ne? Aber ich war einfach so, hä? Klingt der so? Ist das seine Stimme? Habe ich irgendwas über die Jahre so falsch wahrgenommen? Also nur um es mal zu erklären, das letzte Mal, dass ich die gehört habe, war hier You Gonna Go Far Kid. Und Hammerhead, ja. Und sowas. Und das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her, keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder 10, 12 Jahre. Auf jeden Fall hat es ein gewisses Alter. Und ich, gefühlt war die Stimme eine ganz andere zu dem Zeitpunkt. Und jetzt höre ich das, denkst du so, ist er das überhaupt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall cooler Song. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen Tongue-in-Cheek dabei mit diesem Come to Brazil, weil es ist ja auch eigentlich ein Running Gag im Internet. Und sie singen ja so ein bisschen, wenn ich die Lyrics richtig verstanden habe, singen sie ja ihre Liebe für dieses Land auch aus oder generell für den südamerikanischen Kontinent.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das finde ich eigentlich ganz nice, sowas zu machen. Auch gerade, wenn man als Band schon so lange mit im Business ist, das nochmal so zu acknowledgen einfach.
Ich finde irgendwie interessant, ich habe mich direkt an A Day to Remember und You're Welcome, da gibt's ja, wie heißt der, Viva la Mexico.
Ja.
Erinnert, wo ich mir so dachte, okay, also vielleicht fehlt mir da einfach der Einblick, warum das,
ja,
ne, also warum Viva la Mexico, warum Come to Brazil, so ein bisschen, aber also ich find's auch cool, also ich find's schön irgendwie, aber es, für mich klang das so ein bisschen doch ein bisschen zu sehr over the top. Also gerade, weil es halt hinten raus wird, halt, wo sie auch Ole Ole singen oder was, ist halt irgendwann so, okay, also es ist ein bisschen, also ich will es jetzt cringe nennen, aber es ist halt so.
Aber
so,
ich glaube, das ist das Ding, weil wir einfach das, also ich glaube, das ist irgendeine Connection zwischen den südamerikanischen Fans und denen und wir können das gar nicht nachvollziehen gerade, weil
genau
wir einfach gar nicht zugehören, nicht Zielgruppe sind. Ja, genau, das glaube ich ist der Fall.
Aber es ist halt auch so eine Band, also ich höre ja echt viel Punk, Emo, Pop-Punk-Krams und so, ne? Aber bei The Offspring, da habe ich echt seit, und ich habe gerade nachgeguckt, You're Gonna Go Far Kid ist ja von der Rise and Fall, Rage and Grace, die ist 2008 rausgekommen. Das heißt, das Ding ist halt 16 Jahre alt.
16 Jahre,
so.
ja.
Und
ich glaube, es war eine der ersten Sachen, die auf meinem iPod oder in meinem MP3-Player gelandet ist. Also ich glaube, You're Gonna Go Far Kid habe ich sogar jetzt noch auf dem Rechner irgendwo auf der Festplatte, weil ich es mir damals irgendwoher besorgt habe.
Geil, so 128 KB.
Ja,
MP3.
Genau, und das ganze Album aber auch so. Weil irgendwie, ich glaube, Hammerhead lief damals bei Viva und ich finde das Video so cool. Und das war halt so düster und cool und ja, keine Ahnung, war einfach ein nicer Song. Und ja, aber ey, ach, 2008, ey, ach du Scheiße.
Ja, pass auf, und You're Gonna Go Far Kid hat halt über 1 Milliarde Streams, so. Der ist halt, also Self-Esteem, der, wenn man so will, gemeinhin eigentlich so mit der bekannteste von denen sein müsste. Gerade auch, weil er irgendwie, der war ja auch bei SingStar und so. Das heißt, er hat safe auch viele Leute erreicht dadurch, die einfach auch mit der Mucke sonst überhaupt nichts zu tun haben.
Ja, voll.
Der hat halt 600 Millionen. Also es ist halt, auch steht im kaum einem Verhältnis irgendwie. Aber ist so eine Band, ich habe die auch mal live gesehen vor vielen, vielen Jahren, da fand ich die schon richtig langweilig, weil die halt sichtlich älter geworden sind. Und das ist halt eigentlich auch, also das ist ja nicht mal, ist nicht böse gemeint oder irgendeiner Form. Ich find's super geil, wenn Leute einfach oder wenn Bands noch ewig lang auf der Bühne stehen und das durchziehen und so. Aber der Auftritt, ich glaube, das war damals am Ring, das war halt super enttäuschend und langweilig. Es ist halt ähnlich wie bei Pennywise oder so, wo ich halt irgendwie seit Jahren denke so, boah, interessiert mich, also es kriegt mich zu 0, gar kein Prozent. So. Und bei denen war das halt sehr enttäuschend, weil ich die eigentlich auch mochte, aber da wirklich auch Sachen, die super alt sind. Also Self-Esteem ist halt 30 Jahre alt. Von der Smash-Platte, so, ne? 94.
94, Alter.
So, und alle anderen Sachen, so die Americana-Platte mit The Kids Aren't Alright und Pretty Fly for a White Guy und sowas.
Boah,
und
ja,
ist halt,
stimmt.
Ist halt 1998 rausgekommen. Und das ist halt, also für mich persönlich so eine Band, die wirklich in den 90ern super geil funktioniert hat, aber hinten raus halt echt krass Federn gelassen hat.
Ja, ja, ja.
Ich weiß nicht, ob ich mir die neue Platte mal anhöre. Ich mach's vielleicht einfach mal, um mir einen neuen Eindruck zu verschaffen. Aber weiß ich, also verstehst du so mein Problem dabei? Es ist eigentlich so eine Band, die so einen riesigen Status hat, wie Blink-182 und Green Day und so.
Ey, aber
die haben mich halt einfach schon ewig nicht mehr überzeugen können mit irgendwas, was sie rausgebracht
genau
haben.
Genau, das ist halt auch der Fall halt bei mir und Metallica. Also ich habe die früher voll gerne gehört. Das war so meine erste wirkliche Metal-Band, die ich gehört habe. Und alles, was die halt nach St. Anger rausgebracht haben, war halt für mich so, ja, okay, ist nett, aber so, weißt du? Ja. Und dann, also du stehst halt so ein bisschen, ja, ist cool, aber es huckt mich auch einfach nicht mehr. Und das ist halt einfach, glaube ich, dann die persönliche Entwicklung, die da einfach mit reingespielt hat und gesagt hat, so, wir gehen mal andere Wege und gucken mal weiter und lassen uns vielleicht nicht nur darauf ein. Ist einfach so. Ich glaube, da kommst du manchmal nicht rum.
Ja, ist so.
Ja.
Kommen wir direkt zum Newsflash, weil es passt nämlich gerade super rein. Denn NoFX sind tatsächlich dann doch wirklich, zumindest für den aktuellen Status, aber sie haben auch gesagt, es wird wohl auch so bleiben, Geschichte. Haben, glaube ich, jetzt irgendwie über ein Jahr lang oder so wirklich eine ausgiebige Tour gespielt, hatten ja auch nochmal in Hannover und also bei Hannover weiß ich es einfach, weil es hier in der Nachbarschaft ist, zahlreiche Shows gespielt, über den ganzen Erdball verteilt und haben dann jetzt ihre allerletzte Show gespielt und ich weiß nicht, hast du die Bilder dazu gesehen, zufällig?
Nee, ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie wirklich jetzt die letzte Show war.
Ja, ja. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber es war dann jetzt plötzlich soweit. Anfang, ich glaube, war das jetzt am 6. oder so? 6.10. Und das Krasse ist einfach, dass du, sie haben halt, ne, ich glaube, drei Shows hintereinander gespielt. Und beim allerletzten Song, bei The Decline, haben sie einfach dann, ich weiß nicht wie viele, ich glaube, rund 40 Gitarristen oder so auf der Bühne gehabt. Und Menschen mit Trompeten und so. Und haben dann halt einfach auch, ich weiß nicht, wie viele, musst ihr einfach mal die Bilder reinziehen oder ihr auch, die jetzt gerade zuhört, so viele Amps da auf der Bühne stehen gehabt und so. Also die komplette Bühne war einfach voll mit Equipment und dann halt auf einmal voll mit Menschen, inklusive halt auch Leuten von The Offspring und von Rise Against und Goldfinger und Bowling for Soup und Pennywise und Foo Fighters und so weiter, die das halt einfach abgefeiert haben.
Geil.
Und das ist halt einfach so ein großartiges Happening gewesen. Dass einfach die Leute nochmal, also das ist einfach, ich fand das einfach so schön. Ich meine, NoFX haben einfach auch einen richtig krassen Einfluss gehabt auf alle genannten Bands vorhin gehabt. Und vor allen Dingen ist es nicht nur bei Fat Mike, sondern auch bei seinen ganzen Kollegen eigentlich auch verwunderlich, dass sie alle überhaupt noch aktiv sind. So bei dem ganzen krassen Kram, den die so erlebt haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Poddy erwähnt hatte, aber ich habe ja die Biografie mal gelesen. Wie heißt das? Hepatitis Bathtub oder irgendwie so. Das ist halt einfach völlig übel, was die alle schon mitgemacht und erlebt haben und so. Ja. Das ist halt, ne? Also bei den Stones fragt man sich ja auch noch bei dem ganzen Kram, den die irgendwie konsumiert haben sollen, wie das geht, ne?
Warum steht Keith Richards noch?
Genau das. Und bei denen ist es halt ähnlich und in dem Buch wird es halt auch schonungslos irgendwie dargestellt, was hätte alles schief gehen können, so. Und deswegen finde ich es schön, dass die da so einen coolen Abschluss einfach auch bekommen.
Ja, fast schon Happy Ending, ne? Wenn du so willst.
Ja, absolut. Und auch vor allen Dingen also wenn sie es jetzt wirklich durchziehen, Fat Mike hat gesagt, wir sind nicht fucking Black Sabbath, wir kommen jetzt nicht einfach nächstes Jahr wieder oder so. Das war es jetzt halt wirklich. Dann ist es irgendwie auch so ein Ende, also das perfekte Ende einfach. Also ja. nicht irgendwas, was nochmal cheesy wird, wo man irgendwie nach 2 Jahren dann doch nochmal für irgendein Festival oder so wiederkommt, ja, genau. oder so. Ich würde mir wünschen, dass das jetzt einfach auch so bleibt. Ich habe sie persönlich, ich glaube, zweimal, klar, am Ring war es so letztes Jahr auch, nochmal sehen können. Und das war immer cool, hat immer Spaß gemacht. Aber glaube ich, es reicht auch.
Ja, finde ich auch.
Dann.
Absolut. So.
Weiter geht's. Etwas, was ich sehr überraschend fand. Weiß ich, wie es dir geht. Hast du irgendeinen Bezug zu 3 Days Grace zufällig?
Ja, The Animal I Have Become hatte jeder irgendwann mal einen Bezug zu. I Hate Everything About You hat jeder mal einen Bezug zu. Riot hat jeder mal einen Bezug zu gehabt. Also es gibt diverse Sachen, mit denen ich Bezug zu diesen Menschen habe. Aber es ist auch irgendwie auch nur genau ein Album. Und ja. halt, I Hate Everything About You davor und danach war mir irgendwie auch alles egal. muss man auch dazu sagen. Aber ja, ich habe einen Bezug dazu. Und ja, genau.
Ja, und also das Interessante ist ja einfach, dass sie, also Adam Gontier, ich weiß nicht.
Gontier, glaube ich.
Ja, also
sind der. Sind doch Kanadier, ne?
Boah, jetzt hast du mich erwischt. Sind das Kanadier? Ich schau mal schnell.
Normal ist der Mike mit allen Wassern gewaschen und ich kann dem alles fragen und er sagt mir sofort, dass das stimmt.
Sie sind Kanadier, ja, genau.
Und ich glaube Gontier, weil halt Franco-Kanadier oder zumindest irgendwie.
Ah, das macht doch absolut Sinn. Boah, krass, die haben sich 92 unter einem anderen Namen gegründet und 97 als 3 Days Grace gestartet. Das wusste ich auch nicht. Und jetzt zur eigentlichen News. Adam Gontier, der lange Zeit nicht mehr dabei war und eigentlich quasi die Stimme war, mit der die Band eigentlich auch wirklich erfolgreich, also so richtig erfolgreich war, ist jetzt wieder am Start. Und Fun Fact, anstatt einfach den alten oder seinen Ersatz quasi oder seinen Nachfolger abzulösen, nämlich den Matt Walst, machen sie jetzt einfach zusammen weiter mit 2 Sängern. Das finde ich halt also auf so vielen Ebenen interessant und weird zugleich, ja. weil der gute Adam nämlich in seinem Nachfolgeprojekt, das da heißt Saint Asonia, genau, nämlich regelmäßig einfach über seine alten Kollegen abgehatet hat auf der Bühne und auch irgendwie 3 Days Grace Songs gespielt hat. Und dann irgendwie, geil. Ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber dass sie auch also halt so rechtsstreitmäßig, ne, von wegen so, ja, ich habe die Songs geschrieben, ich darf das und so, solche Sachen halt auf der Bühne gesagt haben. Gott. Und so, und wie das dann halt so ist. Und jetzt auf einmal kommt er halt wieder zurück und ich frage mich jedes Mal bei solchen Sachen so,
warum?
Wie geht das? Also, ne? Also, wie viel böses Blut und wie war die Stimmung denn wirklich? War das wirklich so vergiftet oder ist es einfach nur, weil es halt witzig ist und verkauft sich besser oder so? Oder weißt du?
Ja. Weißt du, was mir auch irgendwie, also das zum einen, warum sind wir jetzt wieder, warum, was war jetzt der springende Punkt, wieder zusammenzukommen? Was war jetzt gerade die Idee? Und ich sehe mir halt auch wieder die ganze Zeit so, die fallen halt in die gleiche Kategorie wie so viele andere Bands aus dieser frühen 2000er Zeit, so wie jetzt Breaking Benjamin und alle, die so in diesem Post-Grunge dann unterwegs waren, wo auch Creed und nachher Alterbridge und ich, wie sie nicht alle heißen, das sind ja wirklich eine ganze Menge von amerikanischen Hard-Rock Post-Grunge-Bands, wie du es auch immer nennen möchtest.
Ja.
Und ich frage mich halt, wie lange können die noch auf den Nacken ihrer alten Fans eigentlich noch erfolgreich sein? Weil ich weiß nicht, ob diese Musik, selbst mit einem Hype, den Creed durch TikTok bekommen hat, wie erfolgreich der Rest von diesen ganzen Bands sein kann. Und das spielt ja auch alles so ein bisschen in diese späte New-Metal-Zeit noch mit rein. Und keine Ahnung, ich frage mich halt wirklich, was die damit erreichen wollen. Weil am Ende des Tages ist es noch eine Person mehr, die bezahlt werden muss. Ich weiß auch nicht, wie die das mit den Songs machen wollen.
Keine Ahnung, das ist auch.
Singt jetzt der eine seine Songs und der andere seine Songs? Singen die zusammen? Ich weiß, das war immer so, das hängt denen immer so ein bisschen nach jetzt bei mir. Ich habe die damals beim Ring gesehen, noch in Mendig, in dem Zelt.
Oh, da waren wir da zusammen? Oder
ich glaube, da waren wir gemeinsam sogar, ja. Und weil wir, eigentlich wollte ich Enter Shikari gucken, die spielten als Letztes an dem Abend.
Mhm.
Und davor waren irgendwie die und Hollywood Undead und ich hab mich halt, ne, also ich hab da, okay, komm, aus Nostalgiegründen guckst du dir 3 Days Grace an. Ist ja, war auch nichts Besseres gerade am Laufen. Alles cool. Nur irgendwie, der Matt mit seiner komischen Art hat mich ein bisschen irgendwie abgeturnt. So, ja, okay, also ich meine, ihr seid 3 Days Grace, ihr habt so ein paar geile Hits, aber ja, weiß ich nicht, ob ihr euch jetzt so dick da hinstellen müsst, so, und mich hat's dann im Endeffekt auch mehr gestört, dass sie dann da waren, als dass ich das irgendwie gefeiert habe. deswegen frage ich mich halt, ist es halt noch irgendwie, also was für einen Zweck verfolgen die mit dem Ganzen?
Ja, gute Frage. Also ich seh das genauso. Es gibt ja auch viele, wie sagt man, also Best-of-Videos, wie der gute Matt versucht, den Adam nachzuahmen oder so. Und das ist halt irgendwie so von der Stimme bis hin zu den Bewegungen.
Ja.
Und das, wir kennen ihn nicht. Vielleicht ist das ja auch ein super cooler, netter Typ. Aber es war halt, wie man es halt auf der Bühne wahrgenommen hat. Ich fand es irgendwie auch ungeil. Und ja. Ich mochte die Band und ich mag die eigentlich nach wie vor. Hängen da jetzt aber auch lange nicht mehr drin so. Die alten Sachen finde ich richtig cool. Die One X-Platte zum Beispiel, richtig gutes Ding gewesen. Bombending. Aber ja, keine Ahnung. Ich fand es irgendwie erwähnenswert, einfach ja, weil das mit Sicherheit super viele Leute auch vielleicht gar nicht mitbekommen haben oder mitbekommen haben, sich dieselbe Frage gestellt haben, nämlich wie wollen sie das umsetzen? Aber da werden wir wahrscheinlich einfach drauf warten und es dann einfach bewerten, ob das
würde überhaupt, ich auch sagen.
Ob wir das funktioniert.
Mal. Wir gucken mal.
Wir gucken mal. Ja, und dann kommen wir noch zu einer Nachricht. Da haben wir bisher, sind wir da so ein bisschen drumherum getanzt, in Anführungsstrichen, wenn man so will. Weil es nämlich eine überhaupt gar nicht so schöne Nachricht ist. Nämlich der Jamie, der Drummer von As Everything Unfolds, ist leider vor einigen Wochen verstorben. Und bei der Band, also wir haben ja, die haben ja auch schon das eine oder andere Mal hier im Podcast erwähnt, hatten ja beginnend mit einem sehr witzigen Interview damals beim Empirican Festival, glaube ich.
Ja, genau.
Haben wir sie ja, glaube ich, kennen und lieben gelernt und über die Jahre immer wieder getroffen. Und ich arbeite mit denen ja auch zusammen. Und deswegen hat die Nachricht natürlich noch mal ganz anders geschockt, muss ich zugeben. Mhm. Und es stand dann auch lange im Raum, so wie geht's da jetzt weiter? Weil es ist halt auch natürlich krass, so zu verarbeiten. Und aber die Nachricht ist jetzt rausgekommen, dass sie die geplante Tour mit Buried Tomorrow nämlich spielen werden. Doch, auch. Und dafür kommen sie nämlich unter anderem auch nach Deutschland, nämlich nach Hamburg, Berlin und Köln, zusammen mit Make Them Suffer und Thornhill, nämlich ein richtig cooles Package, wie ich finde. Und bis jetzt ist noch nicht klar, irgendwie, wie sie es umsetzen, mit welchem Schlagzeuger am Ende, und haben in ihrem Statement auch bekannt gegeben, dass es natürlich auch eine krasse Erfahrung jetzt sein wird, einfach mit einem anderen Menschen hinter sich quasi spielen zu müssen. An der Stelle, glaube ich, kann man nur alles Gute wünschen dafür.
Absolut.
Und die Hoffnung, also ich habe mit dem Adam ja auch auf dem Reeperbahn-Festival gesprochen, mit dem Gitarristen, und es ist natürlich, also so eine Meldung ist halt heftig. Wie gesagt, alles Gute für die lieben Leute. Und wenn ihr die Chance habt oder zu der Tour geht oder so, dann unbedingt früh kommen, falls sie den Opener machen. Definitiv nicht verpassen, das ist eine sehr, sehr gute Band.
Ja, absolut. Liebe geht raus, mehr habe ich ja nichts zu sagen.
Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Wir haben gerade schon entsprechend über Buried Tomorrow, Make Them Suffer gesprochen. Ich habe es anfangs erwähnt, wir hatten es letzte Woche halt gemacht, die Big Four des Metalcore, und jetzt sind wir gerade so ein bisschen einfach in dem Thema hängen geblieben, nämlich Metalcore an sich und was passiert da jetzt eigentlich gerade so in den letzten Jahren. Und ich fand das halt spannend, mal einen Blick einfach zu werfen auf all die ganzen Bands, die natürlich im Windschatten von Architects und Parkway Drive und Kissage Engage und so weiter gerade eigentlich so auch agieren oder größer werden oder auch agiert haben und überhaupt gar nicht so groß geworden sind, wie wir das vielleicht abgesehen haben als Fans oder als ketzerische Beobachter.
Ketzerische Heretics.
Ich dachte, wir widmen uns dem einfach nochmal. Und
finde ich gut.
Hast du, wenn man jetzt so über die neue Generation an Metalcore-Bands, das müsste man natürlich auch nochmal abstecken, was welchen Zeitraum man dann nimmt oder woran man das festmacht oder was auch immer. Aber welche Namen fallen dir da eigentlich gerade so persönlich ein, wo du sagst so, das ist so die Zukunft oder der heiße Scheiß, der so die alt etablierten Bands so ein bisschen aufmischt?
Auf jeden Fall Knocked Loose wäre so der erste Name, der mir einfallen würde, weil die mit ihrem Sound, den sie spielen, der ja nicht neu ist. Das ist ja ganz oft wurden, und wir haben die Zeit selber nicht erlebt, weil es halt Ende der 90er war, ganz viele haben immer den Namen Marauder mit in den Raum geworfen, wenn es um Knocked Loose geht, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber die haben ja mit diesem Sound Größen erreicht, die bis jetzt noch keine Band aus dieser Ecke geschaffen haben. Und klar gibt es auch einige Bands, die dort auf dem Fuße quasi folgen. Aber ich glaube, Noctus ist so die erste Band, die auch es schafft, trotz dieses sehr ehrlichen, also immer noch authentischen ihrer selbst, mehr und mehr Leute zu erreichen. Wir sprechen über so Sachen wie die Coachella-Auftritte, wir sprechen über die großen Touren, die sie mittlerweile auch spielen, Madison Square Garden als Support für Slipknot und dort eine immense Wall of Death dann einfach auch hervorrufen. Und es ist krass. Und gerade die haben es auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren und haben auch eigentlich, glaube ich, auch die ein super gutes Potenzial, noch weiter, noch größer, noch schneller zu werden. Inwieweit sich das von ihrem in ihrem Sound widerspiegelt, das kann man irgendwie nicht. Also ich habe sie als sehr, also sich der Mucke und dieser Härte sehr verschriebenen Band kennengelernt, weil sie es jetzt auch schon 3 Alben lang quasi machen. Ich weiß aber nicht, ob das mit der Größe irgendwann, ob sie da irgendwann auch wieder auf eine Grenze stoßen, die sie übersteigen müssen mit anderen, mit Änderungen. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, was ist denn Nachwuchs, würde ich auf jeden Fall sagen, Knocked Loose, absolut eine der ersten Bands, die ich dann nennen würde. Ja.
Finde ich spannend, weil ich nämlich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, würde man Knocked Loose überhaupt als Metalcore-Band einstufen?
Ja. Ja? Ja, das Ding ist, sie haben halt ihre Beziehung zum Hardcore und ich glaube, so wie ich das mitbekomme, auch sehr viele der, ich sag jetzt mal, ich will sie gar nicht elitären Hardcore-Hörer nennen, aber Leute, die sich diesem Hardcore-Genre sehr verschrieben haben, kommen aber immer noch erstaunlich gut mit Knocked Loose zurecht, auch trotz ihrer Größe, auch trotz dessen, dass sie vielleicht mittlerweile Barrier-Shows, also mit Wellenbrecher spielen, ist das grundlegende Bild von Knocked Loose aufgrund dessen, wie sie sind, immer noch sehr positiv bei den Leuten. Das Einzige, wo ich negative Stimmen höre, ist natürlich, wie gesagt, die Größe der Konzerte. Es ist halt keine AZ-Show mehr oder keine kleine Clubshow mehr, was sie halt spielen, aber das, wie sie klingen, was sie tun, was sie machen, ihre Musik wird immer noch sehr positiv aufgenommen und ich finde, wenn du die Grundbasis so bei dir halten kannst und trotzdem immer noch neue Leute da reinkommen, ist das halt, also finde ich, ist das schon ein Kunststück, weil normalerweise brichst du irgendwann mit den Leuten, mit denen du groß geworden bist, die dich halt entdeckt haben und dich halt verfolgen schon länger, ne? Und das machen sie halt nicht. Lustigerweise hätte ich das bis so ein paar Jahren auch von Code Orange noch gedacht. Weil Code Orange, dass Code Orange eigentlich sehr ihrer Basis treu geblieben ist. Mittlerweile haben sie aber auch komplett gebrochen damit. Also ich kenne kaum jemanden, der aus der I Am King oder auch Flower Mouth Zeit noch da ist und sagt, yo, das ist, also, was heißt kaum, aber es gibt einige, die es nicht mehr, die sagen, ja, das ist halt nicht das gleiche wie damals I Am King oder Flower Mouth oder ey, selbst das Forever-Album hatte immer noch sehr viele Fans aus dem Hardcore und dann danach hat's dann, fing es dann so ein bisschen an. Ob das dann der Trade-off ist, um größer zu werden, dass man diese Basis verlässt, okay, aber das würde mich jetzt zum Beispiel auch dann überzeugen, dass Code Orange nicht so eine Band ist, die wir jetzt extrem lange haben und auch diesen Status erheben können, dass sie einen der Big Four sein werden könnte irgendwann.
Sehe ich genauso und damit hast du auch schon so ein bisschen eine der nächsten Fragen vorgegriffen. Ja. Ist aber egal, wir machen jetzt einfach ein bisschen Chaos. Ich würde nämlich auch sagen, dass Code Orange nämlich zu der Kategorie Bands gehört, die tatsächlich auch sich einfach nicht wirklich so durchsetzen konnten, wie man es vielleicht vermutet hatte. Also liegt natürlich auch daran, dass sie irgendwie musikalisch mittlerweile eher so im, ja, was ist das, Industrial, New Metal, irgendwas bewegen. Aber auch da habe ich wirklich noch vor, na, jetzt kann ich keine Jahre nennen, weil ich nämlich gar keine Ahnung habe, wann welche Platte jetzt irgendwie rauskam. Aber da habe ich halt wirklich auch lange Zeit gedacht, so, das ist eine Band, die über die nächsten Jahre definitiv sehr einflussreich noch stattfinden wird. Ja. Ich habe hier gerade Forever 2017 Underneath. Das war nämlich auch ein, wie ich finde, krasses Album. Aber auch das hat irgendwie kaum einen wirklich gejuckt, so wie ich das hier gerade sehe. Kam 2020 raus.
Ja, also es ist halt, ne, sie haben auch zu dem Zeitpunkt mit Forever noch große Hardcore-Festivals und Shows noch gespielt, ne? Also wirklich, wo du sagst, da bist du noch innerhalb der Szene und dementsprechend sind die noch Teil des Ganzen. Ich glaube, mit Underneath hat das so ein bisschen losgelassen, weil sie dann auch, wie gesagt, diese Shows mit System of a Down und Slipknot gespielt haben. Die Lineups, mit denen sie unterwegs waren, waren nicht mehr wirklich Hardcore, sondern die waren wirklich was anderes. Und ich glaube, das ist noch nicht mal dem Sound geschuldet, sondern es ist auch einfach, wie sich die Band irgendwie entwickelt hat. Ich will gar nicht so ein Verschwörungstheoretiker sein, das ist das große Major-Label, was die so kaputt gemacht hat, aber es riecht so ein bisschen danach. So, es wirkt so ein bisschen, als hätte da jemand bei einem Major-Label irgendwie gerochen, das könnte das nächste große Ding sein, also pushen wir das jetzt mal richtig krass und machen das mal größer und auch in andere Richtungen. Und dadurch verlieren sie halt dann wieder an Identität. Und das ist halt irgendwie schade. Und bei Knocked Loose ist es halt nicht so. So, es wirkt immer noch, die könnten noch genauso gut eine AZ-Show spielen vor 100 Leuten. Das würde halt, sie würden das feiern. Das haben sie auch noch getan. Es gibt noch zig Videos von letztem Jahr, wo sie vor 200 Leuten in so einer Bumsbude irgendwo in den USA dann sitzen und dann auf so einer, wirklich, das ist kein Vergleich zu dem, was sie jetzt mittlerweile alle schon reißen. Und dann trotzdem gut funktionieren und trotzdem die Leute nahe sind und trotzdem dem Publikum, dem ganzen Gefühl einfach nahe sind. Und das ist irgendwie sowas, das kannst du nur schaffen, wenn, also das ist halt so ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal, das muss man einfach sagen.
Gerade nochmal geschaut, Code Orange tatsächlich von Death Wish rüber zu Roadrunner.
Ja.
Wo sie jetzt immer noch, glaube ich, sind.
Sind die nicht sogar irgendwann zu Universal?
Nee, aktuell sind die, was ist das, Blue Grape Music? Sagt mir gerade gar nichts. Kann sein, dass sie gerade sogar selber dass sie gerade viel selber machen, ist auch nicht immer ein gutes Zeichen, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber auch Code Orange, also würde ich sogar, also für mich, Metalcore ist ja sowieso so eine Geschichte, irgendwie gefühlt ist alles und nichts Metalcore mittlerweile. ja, auch natürlich eher so die Sparte mehr Hardcore als Metal und Metalcore. Aber gerade so durch die Underneath-Platte, würde ich sagen, kann man diese schon in diese Richtung packen. Was machen wir denn eigentlich mit Bands wie Bury Tomorrow oder Why She Sleeps oder so? Zählen wir die noch zu der neueren Generation oder ist es eigentlich auch schon etablierter Kram, der, sage ich jetzt mal, auf einem Level ist, der auf dem sie vielleicht auch sind und wo sie nicht mehr rüberkommen?
Ich weiß nicht. Das klingt so pessimistisch und ich will auch eigentlich niemandem zu nahe treten, weder den Bands noch den Fans dieser Bands. Aber es ist halt so, gerade bei den Bands, die halt schon so lange dabei sind und auch versuchen, sich neu zu erfinden, dass beide Bands auch schon versucht haben und das mehr oder weniger funktioniert hat. Ich glaube, es ist aber wirklich schwierig, so komplett mal was Neues zu machen oder was anderes einfach auch anzugehen und dadurch halt wieder mehr Leute für sich zu gewinnen. Und so wichtig die beiden Bands auch sind, würde ich jetzt einfach mal sagen, für die Musiklandschaft, tun sich beide, glaube ich, sehr, sehr schwer, weiter zu wachsen. Die sind so auf einem Punkt, wo es einfach stagniert. Egal, was sie jetzt tun würden, ich weiß nicht, ob sie was finden würden. Vielleicht sind es auch die Limitierungen der Band, der Person, das, was sie können, was sie nicht können, keine Ahnung. Auch mit Besetzungswechseln, die ja auch passiert sind bei beiden Bands. Aber ich weiß halt nicht, ob sie nochmal groß wirklich sich verändern könnten. Nochmal großartig größer werden, noch anders werden und einfach mehr Leute zugekommen. Ich finde, da ist Parkway Drive, die sind ja, also es ist ja lange Zeit, haben die ja auch mit Parkway Drive so auf einer Ebene gestanden.
Ja.
Und Parkway Drive hat es irgendwie geschafft, sich halt neu zu erfinden und anders zu machen oder beziehungsweise neu zu erfinden und trotzdem irgendwie noch so halbwegs ihre Wurzel zu behalten. Und bei Why She Sleeps und Bury Tomorrow, glaube ich, haben sie es entweder nicht genug gemacht, dieses Verändern, oder sie haben es zu wenig, also ne, oder sie haben halt zu viel von sich verändert, sodass dass die Sache halt irgendwie nicht mehr in der Wurzel quasi fußt.
Mhm.
Also ich bist ja eigentlich Why She Sleeps Fan. Und ich weiß auch, dass deine Bandmitglieder damals von Returner auch, Killian und sowas, Grüße gehen raus, auch Fans von Why She Sleeps waren.
Ja, ja.
Und dementsprechend, ich weiß, dass ihr mal gesagt hattet, geradezu nach Silent Speaks, da hatten wir drüber gesprochen, da wart ihr schon so, ja, das ist cool, das ist noch ein sehr gutes Album bei Why She Sleeps. Und danach haben sie euch so ein bisschen verloren. Und das ist, finde ich, so ein Beispiel dafür, dass du sagst, okay, das sind so Leute, die sind seit This Is The Six oder wie sie alle heißen und Crows und sowas vielleicht noch am Start und dann irgendwann.
Ja, also Why She Sleeps fand ich immer cool, aber ich war auch nie so mega Fan. Aber also ich mochte immer einzelne Songs richtig gerne. Auf Albumlänge hat's mich dann irgendwie hinten raus nicht mehr so richtig gekriegt. Also die You Are We fand ich richtig gut, die Brainwashed auch. Und was davor war halt auch, aber das ist dann oft irgendwie auch so ein bisschen
der Nostalgie irgendwie geschuldet. Ja. Aber halt so, wenn es natürlich ein bisschen weiter zurück ist mit This is the Sixth und so Songs wie Our Courage, Our Cancer oder so,
ja,
ist halt für mich so, oder Seven Hills. Aber wenn der irgendwie läuft, ne, dann ist halt irgendwie Ende. Mega geil. Also da gehe ich halt völlig steil drauf. Das haben sie halt zuletzt, wobei ich sagen muss, mit Self Hell fand ich doch auch wieder relativ spannend. Also auch da To the Flowers oder so, oder Self Hell selber. Das sind halt irgendwie Versuche, auch mal wieder ein bisschen was anderes zu machen. Und ich finde, da kann man zumindest Why She Sleeps irgendwie nicht nachsagen, dass sie nicht Dinge ausprobieren, und auf ihre Art funktionieren sie natürlich auch. Aber ich glaube, am Ende des Tages müssten sie schon ordentlich was auf links drehen, um irgendwie nochmal so einen Schritt nach oben zu machen.
Ja, genau, also, das meine ich
also so, auch. Genau, so ein bisschen so wie, also da würde ich jetzt mal irgendwie als Benchmark Architects nehmen oder so, die halt irgendwie geschafft haben, dann doch nochmal so einen auf Festival-Headliner, also so Why She Sleeps, ja, glaube ich, würden ein Full-Force-Festival, was wir jetzt einfach so als mittelgroßes Metal, Hardcore, Metalcore-Festival vielleicht verorten, weiß ich nicht, ob Why She Sleeps da gerade irgendwie einen Headliner-Status kriegen könnten.
Genau. Ne? Das meine ich halt. Das Wachstum ist jetzt stabil oder stabilisiert sich gerade, wie man so schön sagt. Es ist jetzt kein krassen Weg nach oben, aber auch kein krassen Weg nach unten. Es bleibt jetzt gerade sehr stabil auf seiner Ebene, was vollkommen fein ist. So kann man als Musiker auch gut weiter über die Runden kommen. Ne? Das passiert auch vielen Bands. Ne? Also guck dir auch Bands wie Black Dahlia Murder an, guck dir Every Time I Die an bis zum Lust. Und die kamen alle auch sehr weit mit dem, wie sie halt gewirtschaftet haben und sich halt auch nicht krass verändert haben. Aber ich glaube halt wirklich, um jetzt nochmal so eine Riege zu erschaffen, wie halt eine Bring Me The Horizon, wie eine Architects, wie eine Parkway Drive, da musst du halt auch wirklich mit vielem brechen, glaube ich. Und das ist auch die Sorge, die ich dann wieder, um wieder auf Knock Loose zu kommen, auch bei Knock Loose habe, dass sie es irgendwann machen müssen, damit sie halt nicht stagnieren. Ne?
Mhm.
Und das ist das Problem. Ja, genau. Aber weißt du, welchen Namen du noch nicht genannt hast? Und das wundert mich die ganze Zeit. Du hast noch nicht über Landmarks gesprochen.
Ja, pass auf, ich habe hier eine ellenlange Liste. Und die, das ist heute halt so ein bisschen so eine offene Folge, muss ich gestehen. Also ich habe ein paar Sachen vorbereitet, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, boah, viele Sachen kann man, also die fliegen einem einfach zu. Und ich merke das auch gerade, weil ich mach mir die ganze Zeit Notizen nebenbei. So, aber wir müssen auch noch über die noch sprechen. Vielleicht gibt's sogar noch Teil 3 dieser Folge, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber ja, Landmarks halte ich wirklich für einen der spannendsten, vielleicht sogar den spannendsten Namen. Sogar, also für mich persönlich, sogar noch spannender als Spiritbox, muss ich sagen. Also einfach von Sachen, die wie sie mich kriegen, weil ich Spiritbox zwar auch sehr stark und sehr einflussreich finde und natürlich auch, und das finde ich, sollte man auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, einfach weil es so ist, wie es ist, dass wir hier mit Courtney halt auch mal eine Frau haben, die da irgendwie eine Sichtbarkeit haben.
Weil ja, und eine Persönlichkeit.
Eine starke Star-Power, einfach,
genau. Unglaublich dahinter ist, ne?
Ja. Wenn ich hier nämlich gerade mal über meine Liste fliege und hier sind, keine Ahnung, 15 Namen oder so, das ist, glaube ich, nur bei Spiritbox eine Frau vorhanden. Mhm. Kann es natürlich auch einfach an meiner beschissenen Liste liegen. Aber das ist natürlich, aber Landmarks halte ich einfach von dem Potenzial, von der Art und Weise, was sie einfach alles liefern können, von Pop-Punk-Sounds hin zu heftigen Beatdown-Kram und dazwischen hast du einfach auch noch so Brechern und dazwischen hast du dann einfach auch noch irgendwie französischen Rap oder so.
Und Mitsing-Parts und keine Ahnung. Ja, ich weiß
nicht. Eine fantastische Live-Show. Nicht nur Show, sondern halt auch wirklich handwerklich sehr gut gemacht und einfach, weiß ich nicht, Songs, die super modern klingen. Und das ist für mich auch nochmal ein Ding. Es passiert zuletzt natürlich jetzt gerade auch so mit Bands wie Foreign Hands oder so, die natürlich viel aufgreifen, was schon mal da war. Aber ich finde, Landmarks ist irgendwie so eine Band, die definitiv auch so einen innovativen Stil hat, der irgendwie nach vorne geht.
Ja.
Und das finde ich definitiv, oder das macht es für mich irgendwie zu einer der Bands, die gerade wirklich ganz oben vorangehen können.
Ich habe beim Ruderrock 22, das erste nach der Pandemie, waren ja Landmarks auch Headliner bei uns und kam ins Gespräch mit unserem FOH-Chef, dem Manuel, und er sagte halt, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, die Story. Er meinte so, ja, okay, also ich fand jetzt irgendwie Siamese geiler. Warum feiern alle so Landmarks? Ich so, ja, ich glaube, das ist auch so ein Generationending. Kann man für uns, als wir so in dieses ganze Ding eingestiegen sind, zumindest war es bei mir so, war Ghost in Sight so, boah, krass. Die haben so einen wilden Mix aus Metalcore und Hardcore, und das war für mich die Band, die mich die in der Szene quasi dann gepackt hat und wo ich dann auch geblieben bin und auch lange Zeit dann auch verfolgt habe. Und dann sagt es, das ist deren Ghost in Zeit gerade. Das ist für die Leute, die jetzt aus der Pandemie ohne Konzerte, ohne irgendwie Bezug zu einer Szene haben, reinkommen. Und Landmarks sind für die gerade das Wichtigste, was es gibt, und genau deswegen feiern die Leute die auch so sehr. Und ich glaube auch, dass das der Weg ist so. Das ist, ich meine, ich finde Vergleiche auch manchmal ein bisschen blöd, aber gerade zu sagen, das sind die neuen Ghost in Sight, finde ich richtig, weil wer weiß, was mit Ghost in Sight passiere, wenn sie nicht den Unfall hätten und so ja. zurückgesetzt worden sind, sondern hätten einfach weitergemacht. Ne? Ich meine, jetzt ist es schwierig. Ich finde, Ghost in Sight sind jetzt auch nicht mehr so im Weg nach oben, sondern sie sind auch relativ stabil auf der Ebene, wo sie sich gerade befinden. Aber Landmarks, wenn die vielleicht das jetzt nachmachen mit Ghost in Sight bis zu dem Punkt quasi, wo sie wirklich Peak waren und dann halt noch weitergehen können, das könnte den halt, also dann würde ich, glaube ich, den echt auch einiges zurechnen und einiges ne, machen. Und ja, ich finde das eine unglaublich spannende Geschichte auch bei denen. Du hast es schon gesagt, die haben quasi von den reinen Potenzialgegebenheiten, die sie haben, steht denen so viel offen. Das kann eigentlich nur funktionieren. Wenn sie es nicht selber verkacken, sag ich jetzt einfach. Das ist immer die Frage.
Ja.
Ne? Ja, genau, deswegen. Ja, ich weiß, du hast super viele Bands auch auf dem Schirm stehen, und mir kam gerade ein Gedanke, und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Du hast gerade mit Fallen Hands auch darüber gesprochen, so als Posterboy dafür, und du hast recht, die bedienen sich natürlich in Sachen, die schon mal passiert sind und jetzt wieder im Kommen sind, und ich habe so gedacht, okay, wenn du jetzt mal so ein bisschen die Historie der härteren Musik verfolgst, du hast ja Genres, die kommen irgendwann auf und werden dann zum Trend und bleiben dann lange Trend und verschwinden wieder. Dann kommen andere Genres, die bleiben, und die haben aber immer etwas Eigenes gehabt. So, also überleg dir, du hattest Mitte der 90er Crossover, du hattest New Metal, irgendwann war New Metal da, New Metal war was Neues, weil es war Rap und Metal und so, wie es halt ist, und so gab's das halt vorher nicht. Klar gab's Anfang 90er dieses Crossover-Ding, aber es war nicht New Metal, so wie man das dann kannte und auch als eigene Kulturform und sowas gemacht hat. Aus dem New Metal entsprang dann irgendwann diese Scene-Side mit Metalcore, Post-Hardcore, Screamo, keine Ahnung, wie du das alles nennen willst, was auch wieder eine ganz eigene Kultur, ein ganz eigener Sound war. Und ich frage mich halt, und das kann auch super alt klingen, meinetwegen, wird es irgendwann nochmal so sein, weil aktuell fangen Bands an, sich daran zurückzuerinnern, sich daran zu orientieren und das nachzumachen. Gibt es irgendwann eine Zeit, wo wieder etwas aufkommt, eine ganz neue Kultur in der harten Musik, die was ganz Eigenes ist, einen eigenen Sound hat, eine eigene Kultur, einen eigenen, ja, keine Ahnung, das, was so ein Genre einfach ausmacht, damit es halt so einen Trend einfach hervorruft. Und ich kann mir halt aktuell nicht vorstellen, dass es sowas nochmal geben wird. Und dann frage ich mich halt, wie oft kopieren wir uns dann selber? Also wie oft, wenn wir jetzt überlegen, wir sind jetzt aktuell, kommen jetzt die Bands wie Foreign Hands, wie Guilttrip, die halt einen sehr Metalcore Anfang 2000er Sound fahren, dann müsste Logik irgendwann wieder so ein Revival, auch dieser ganzen Scene-Zeit nochmal kommen, die ja eigentlich auch jetzt aktuell schon passiert, aber noch nicht so richtig. Dann kommt vielleicht irgendwann ein Revival von Djent, weil Djent war auch ein eigener Trend, den viele gefolgt sind irgendwann.
Ja.
Aber was ist dann danach? Weil nach dem Djent kommt gefühlt schon wieder die ganze New-Metal-Ära, die dann schon einmal hochgekocht ist. Wiederholen wir uns wieder? Also kommt dann wieder ein New-Metal-Revival? Und weißt du, was ich meine? Das ist etwas, was ich die ganze Zeit mich frage. Und ob es überhaupt noch die Möglichkeit gibt, so herauszustechen oder so einen Trend zu führen oder einen Trend anzustoßen. Das ist so das Ding. Weil man auch keine klare, es verschwimmt auch alles. Man kann keine klare Äras mehr festmachen, wann was ist. Klar, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dass durch Bad Omens zum Beispiel dieser ganze Alternative Metal Sound wieder davor gekommen ist. Aber ist ja auch alles, was in den 90ern schon mal passiert ist. So.
Ja, klar. Das ist ein total spannender Gedanke. Also ich glaube schon, also es gibt mit Sicherheit Bands, die gerade Äras anschieben, weil alleine diese ganze Bodycore-Geschichte würde ich jetzt einfach mal als eine Ära ansehen. Also alleine von der Ästhetik her, dieses Matrix-artige, was du bei Northlane, bei Bad Omens, bei Spirit Box, bei Architects, Thornhill, bei Motionless in White, überall hast du das gesehen. Es war halt so dieses es hat mich halt auch wieder
Cyberpunk
Cyberpunk
ähnliche
und so aber auch das was so ein Ende 90er Anfang 2000er Ding, so dieses elektronische im Sinne von, also diese ganz komische, ich nenne das jetzt mal PlayStation
Y2K nennt man das.
Ja, so Y2K, diese Future was auch immer artige, also ich glaube, wisst alle, worauf ich hinaus will. Also schwarz, Lack, Leder mäßig, also das
viel
ist halt
Chrom, so, auch viel harte harte Formen, sehr eckig, sehr zackig, sehr düster auch irgendwie, aber auch irgendwie nicht altbacken, sondern eher Zukunft. Ich weiß, was du meinst. Also ich genau, wollte es auch nur unseren Hörern irgendwie nochmal nachgeben.
Genau, und das ist auch, das verbinde ich dann halt auch fast nicht mal soundtechnisch, aber irgendwie auch mit Sachen wie Nine Inch Nails oder so.
Weißt du? Ja, ey, voll.
Und so, und das ist halt total spannend, aber das ist halt trotzdem eine Zeit gewesen. Und es gab ja auch, was du vorhin nicht erwähnt hast, gab ja auch diese ganze Melodic Hardcore-Phase und so. Und
das kommt, ne? Das auch wieder, ja, genau. Aber kommt das jetzt wieder? Aber es wird vielleicht auch alles wiederkommen, weil man sich immer, so wie wir auch, uns vor 10, 15 Jahren irgendwie die 80er nochmal nachgehauen haben, so weil wir die nie erlebt haben. Weiß ich halt nicht, ob es aber irgendwann ein Punkt kommt, wo du sagst, jetzt beginnt was komplett Neues.
Ja, es ist, ja, gute Frage. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt, also wenn wir uns vorstellen könnten, was es Neues gäbe, dann wäre es dann letztendlich ja nicht neu, sondern es muss ja schon irgendwie da gewesen sein, dass wir uns das vorstellen können, weil ja. Letztendlich können Grenzen nur daran überschritten werden, indem sie halt, also meistens ist es ja so, dass man irgendwie sich so vorsichtig langtastet irgendwie an den Grenzen und irgendwann gibt es dann plötzlich irgendwie was ganz Neues. Das ist halt auch Sachen, die vor 50 Jahren KinobesucherInnen irgendwie in Horrorfilmen erschreckt haben, sind ja heute, das ist ja eine ganz andere Qualität, weißt du, so.
Dawn of the Dead.
ja, aber ne, so, und das hat halt damals die Leute schockiert und man hat gedacht, so, es gibt nichts Brutaleres mehr als das und heute ist es halt Terrifier 3, so, weißt du, wo halt, und wer weiß, was es noch geben kann, so, und dementsprechend ich glaube, es wird einfach in seinen Extrem wird es halt irgendwie noch mal doller sein können oder so. Ich weiß nicht, welche Verbindungen es einfach noch nicht gegeben hat, so die populär geworden sind. Es gibt aber natürlich auch super, super, super viel richtig bizarren Scheiß da draußen, der einfach im Mainstream überhaupt nicht funktioniert. Denken wir einfach an Death Grips oder so. Der irgendwie natürlich auch so voll seine Zielgruppe und auch sein Publikum hat, aber das würde halt, also wenn du Death Grips jetzt buchen würdest in Deutschland oder so, wo, nee. Also wo würdest du das platzieren wollen, so, selbst wenn das jetzt
in Berlin,
ja, in Berlin würdest du das, genau, aber nehmen wir mal an, das würde es irgendwie Barock am Ring oder so, das würde halt erstmal niemand würde es kennen, so von den normalen Menschen, die da so sind, und die sich das angucken, würden halt komplett verstört abhauen, weißt du?
Ja.
Und dann hast du aber plötzlich, und jetzt sind wir wieder ein bisschen weit weg vom Metalcore, aber plötzlich so Sachen wie 21 Pilots oder so, wo so zwei Typen irgendwie so alles Mögliche in einen Mixer schmeißen, von Reggae über Funk bis Hip-Hop und Emo. Also ich finde, so die Grundsatzfrage, kann es irgendwie was Neues geben oder so? Wahrscheinlich schon, aber gefühlt kommt doch irgendwie alles Mögliche wieder eher.
Also ich glaube, wenn ich jetzt wirklich Prognosen treffen würde, würde ich sagen, das habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube, die Authentizität kommt zurück. Die Leute wollen echte Musik hören. Die wollen keine überproduzierte Musik hören. Die wollen endlich nochmal, da steht einer mit einer Gitarre auf der Bühne, hat einen Amp und macht den an. Und das könnte ich mir vorstellen, weil es auch so ungefähr vor 20 Jahren, 30 Jahren passiert ist, wird es auch jetzt wieder passieren, glaube ich. Weil einfach, das ist wieder Generationenwechsel, verschiedene Art und Weisen, woran man seine Musik quasi sich aussucht. Und ja, ich glaube, das würde. Aber ich will jetzt auch gar nicht, wir waren jetzt so philosophisch gerade. Mike, du hast doch bestimmt noch irgendwas, was wir zum Thema Metalcore sagen können, sonst springen wir uns hier gleich noch die Leute ab.
Ich würde an der Stelle einfach gerne einfach mal 4, 5 Namen noch reinschmeißen. Ja. Erstmal. Und genau, einmal das. Also, welche Bands wir definitiv nicht vergessen dürfen, sind in meinen Augen Ice Nine Kills, Bleed From Within, Polaris, Eminence und vor allen Dingen, und auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ist es eigentlich eine Metalcore-Band oder was ist es eigentlich, The Plot In You, als, finde ich, die,
ja,
ich weiß nicht, ob es Nachfolger für Bad Omens geben kann oder muss oder so, aber die zumindest, finde ich, im Windschatten derer agieren und wie ich finde, mindestens genauso spannend sind. Von der Breite, die sie abdecken und von der Atmosphäre, die sie präsentieren.
Ja, bei Brand New bin ich mir unsicher.
Okay.
Ich hatte das jetzt live gesehen, zuletzt in Köln, im E-Werk. War letzter Tag der Tour, hat denen nicht so ganz gut getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur für mich war die Frage, wer ist die Zielgruppe von, also die Zielgruppe war da, das Ding war bumsvoll, der Laden, keine Frage, die Zielgruppe ist da. Aber wie würde ich daraus, und es ist ja auch so ein schönes Marketing-Ding, wie würde ich die Persona daraus gestalten, die dahinter ist? Und das fällt mir schwer tatsächlich. Vielleicht ist das aber auch ein einfach von, weil ich auch nicht so ganz dahinter steige oder nicht die krasse Musik ist, die mich so sehr kickt. Weil die haben halt so eine wilde Mischung. Sie haben halt wirklich sehr krasse Brecher, die auch gut produziert sind, die einfach brutal sind, aber die haben halt auch einfach diese Mitsingen, Mitschwingen, gefühlsmäßigen Song. Und es ist ja auch in letzter Zeit immer so gewesen, dass die dann immer so 3 Songs nacheinander released haben. Immer einen Brecher, immer so einen gefühlsmäßigen und einen guten Mitsing, Feelgood-Song. Und ich weiß halt nicht, wie lange das halt gut geht, weil mich hat es schon gesagt, so 2-3 Mal denkst, okay. Und das habe ich auch beim Konzert gemerkt, okay, also habt ihr noch was anderes so? Es hat mich nicht ganz zufriedengestellt als Konzertbesucher, ne? Und da bin ich mir unsicher, ob die dann nochmal so eine Größe wie eine Bad Omens erreichen können. Bei Bad Omens waren, als dann Death of Peace of Mind rauskam, so ein Alleinstellungsmerkmal, fand
ich. Ja, das stimmt.
Und da, die werden sicherlich Erfolg haben und gut laufen können noch, aber ich glaube nicht, dass die nochmal den gleichen Punkt erreichen können. Und das, was auch gesagt worden ist, ich habe auf Instagram in den Kommentaren, dass halt Bad Omens nochmal so ein Punkt waren mit Death of Peace of Mind, wie halt damals Serpent Tunnel. Dass es einfach mal so ein Raunen durch die Szene geht und Blood and You gesagt haben, okay, ist eine gute Idee, machen wir vielleicht auch mal. Weil die auch lange Zeit viel versucht haben. Also Blood and You haben ja wirklich lange Zeit ihren Sound gesucht und haben ja jetzt erst die letzten 2 Alben das gefunden, was sie jetzt gerade tun. Und es ist ja auch jetzt nicht so weit weg von Bad Omens. Heißt nicht, dass sie vielleicht früher die Idee hatten, aber Bad Omens hat es halt früher erfolgreich gemacht, sagen wir es mal so, ne,
als sie. Ja, das stimmt. Also Death of Peace of Mind ist 22 erschienen und ist ja auch deswegen, und da sind wir eigentlich auch dann schon beim nächsten Thema, wenn man so will, ikonische Alben des Genres so der letzten Jahre, muss man natürlich The Death of Peace of Mind nennen, kommt man nicht drum herum, weil es natürlich auch, und das ist vielleicht ist auch gerade das Interessante daran, eigentlich auch kein reines Metalcore-Album ist. Also es ist ja auch alles Mögliche, es ist ja auch Alternative Metal und New Metal und was auch immer. Es ist auf so vielen Ebenen interessant, was da alles passiert und was für eine Geschichte da irgendwie auch erzählt wird. Und wenn man sich halt mal schaut, dass The Plot in You, ich glaube, ein Jahr zuvor mit Swan Song ein ähnliches, also zumindest vom Sound her, von der Idee her, ein ähnliches Album rausgebracht haben, mit Songs wie Face Me oder so, oder Paradigm, die halt auch atmosphärisch sind, die auch wuchtig sind, die auch irgendwie zwischen Alternative Metal und Metalcore rumtanzen, aber natürlich bei weitem nicht den Erfolg hatte. Dann, klar, Bad Omens stechen da einfach auch automatisch heraus. Ich hab sie bisher noch nicht live sehen können. The Plot in You, doch einmal. Aber auch das war vor vielen Jahren. Ich glaube, das war dann noch nicht so der Stand, wo sie dann jetzt sind. Ich glaube, da haben sie gerade die Platte davor, was war das? Dispose mit Fear Nothing, genau. Da hatten sie die rausgebracht. Ich glaube, vielleicht müsste ich es mir auch jetzt nochmal live geben, um so einen Erfahrungswert, wie du den jetzt hattest, zu bekommen. Aber so rein musikalisch gesehen, für mich zumindest eine sehr spannende Band, die so Bad Omens-mäßig auch unterwegs ist. Was fallen dir denn noch so für Platten ein, wo du sagst so, das ist irgendwie ein Klassiker des neueren Metalcores? So.
Klassiker des neueren Metalcores.
Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, so auf die letzten 10 Jahre, um es jetzt noch schwieriger zu machen, da hast du natürlich gerade Sam Paternal nicht mehr drin, weil es nämlich 2013 rauskam, aber jetzt kannst du natürlich so als Anfang nehmen. Ist ja auch für viele, das hast du ja auch gerne, sowieso auch die Platte, die das Genre nochmal richtig wachgerüttelt hat.
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall von Eternal Blue von Spirit Box fand ich nochmal wichtig. War ein wichtiges Ding. Wurde auch sehr viel genutzt und sehr viel gespielt, glaube ich, auch lange bespielt. Tatsächlich aber auch so, ich will vielleicht noch sagen, Dayseeker haben auch nochmal so ein eigenes, vielleicht nicht unbedingt mit Dark Sun, das war deren letztes Album so mit der Platte davor, mit wie hieß es? Sleep Talk, glaube ich, hieß sie sogar, ne? War das nicht sogar Sleep Talk? Sleep Talk tatsächlich, das ist 2019 gewesen, war auch ein sehr dickes Ding.
Also
auch einfach. Aber ist das nicht auch eher so Alternative Rock Post-Hardcore oder so? Oder siehst du das auch noch?
Naja, es hat schon, die hatten auf jeden Fall auf dem Album noch einige sehr Metalcore-lastige Songs. Okay. Sie hatten immer so einen leichten Hang zu diesem gentigen Kram auch, aber halt sehr viel Clean-Gesang und ich glaube, dieser R&B-Zusatz war sehr interessant für die. Wichtig tatsächlich, und das darf man jetzt vielleicht auch gar nicht so laut sagen, waren für mich auch, also meiner Meinung nach auch Issues. Klar, mit dem Sänger, der einige Kontroversen hinter sich hat und auch eigentlich nicht mehr so im Rampenlicht stehen dürfte und noch nicht genannt werden, vollkommen richtig. Aber auch dort dieses R&B-Ding, unglaublich gute Musiker und das, ich glaube, das, jetzt muss ich gerade mal gucken, das letzte Album von denen das war auch ein super wichtiges Ding gerade, hat auch nochmal so eine ganze Art von Bands nochmal hervorgerufen, wie The Nightlife oder The Home Team zum Beispiel auch, die halt diesen, man sagt, Heavy-Pop-Ansatz haben.
Ja.
Ne? Das ist so ein Ding, ich weiß, man könnte sagen, ist das noch Metalcore, aber hört euch, also es sind noch sehr viele Metalcore-Sachen mit drinnen, die Gitarren und die Breakdowns und das noch geschrien wird zwischendurch und das ist halt, denke ich, ist ein entscheidender Punkt gewesen noch in den letzten Jahren. Vielleicht nicht so erfolgreich, wie es hätte sein sollen oder sein können, aber es hat auf jeden Fall seinen Stempel hinterlassen auf dem Ganzen. Und dann, boah, da bin ich jetzt gerade überfragt. Also
welche Architects-Platte müsste man da reinschmeißen? Ist es Lost Forever, Lost Together? Ist es überhaupt eine? Ist es mehr die Diskografie an sich, von der die Band lebt?
Eigentlich ist es dann eher. Das Problem war, Match Made in Heaven war schon. Oder was Match Made in Heaven oder Gone with the Wind? Wie hieß das Album nochmal? Ich glaube, Match Made in Heaven. Gott, ich bin hier ganz, ganz, ganz schlecht gerade mit den Architects-Wissen.
Alles gut.
Bitte köpft mich nicht, liebe Zuhörer. Ich glaube, das war schon so ein bisschen der Ausklang des letzten. Beziehungsweise da war es schon so ein bisschen raus aus dem Ganzen. All Our Gods Have.
Genau, ja.
Da war das schon so ein bisschen raus. Holy Hell hat's dann wirklich so gesagt, okay, das ist so das letzte traditionelle Architects Metalcore Album und ich glaube, für Those That Wish To Exist, das war jetzt so der Punkt, wo sie halt umgedacht haben, anders gemacht haben und jetzt einen Sound gefunden haben, den sie auch viel kommerzieller platzieren können, so jetzt einfach mal. Ne? Und lustigerweise beruften sich alle ihre neuen Songs, egal wie sehr sie versuchen, da wieder irgendwie auch alte Fans abzuholen, immer auf diesen Sound, den sie mit For Those That Wish To Exist haben. Und dementsprechend würde ich sagen, da war nochmal so ein klarer Cut und ist auch ein wichtiges Album gewesen. Für die Leute.
Absolut. Was sagen wir denn? Die haben wir auch bisher noch gar nicht erwähnt, irgendwie in dieser ganzen Rutsche. Beartooth, Disgusting zum Beispiel.
Ich tue mich einfach schwer, Beartooth einzuschätzen, weil als das Disgusting, als die Album Disgusting rauskam, war das halt krass, weil es was Neues war. Es war so roh, es war so wild, es war so ungeschönt. Mhm. Dann kam aber Hated und Aggressive. Nee, Aggressive hieß das Album und ich glaube noch ein anderes, das orange Album, ich weiß nicht, wie es heißt.
Disease.
Da bin ich schon nicht mehr drin gewesen, weil das für mich schon so wieder, das klingt wieder zu überproduzierter Kram. Vielleicht haben wir ja letztes Mal auch über Attention gesprochen schon. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass ich würde fast schon sagen, Below war schon so ein Knackpunkt. Mhm. Ich weiß jetzt noch nicht, wie sehr das aktuelle Album halt, welchen Einfluss das haben wird. Das können wir jetzt, es ist noch zu jung, das können wir jetzt noch nicht wirklich greifen. Below war schon ein guter Punkt, glaube ich, wo man sagen könnte, das war jetzt so ein Ding, wo die Leute das gemerkt haben, dass es sich was verändert. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das letzte Album auch einfach jetzt ein bahnbrechendes Album werden kann und wir das aber erst in den nächsten 2-3 Jahren merken, wenn die Bands versuchen, das auch nachzumachen oder die Szene versucht, es nachzumachen.
Mhm. Was bist du dann grundsätzlich aber auch eher bei, ich sag mal, eher an der Ecke Disgusting als jetzt bei The Surface?
Ja, voll. Ja. Weil Disgusting-Zeiten, meiner Meinung nach, klang es noch sehr, ja, das war eine rohe, authentische Art und Weise, Musik darzubringen. Das habe ich ihm abgekauft, dem Caleb, das, was er da gemacht hat. Und Aggressive fand ich irgendwie schon so, ja, okay, es war wieder jetzt Formel B, so okay, ne? Formel A, es war sehr schematisch, deswegen hat mich das schon wieder nicht irgendwie abgeholt in dem Moment.
Ja, auf Disgusting hast du natürlich auch Songs wie In Between, Bunny Back, The Lions, ja. Und einer meiner bis heute eigentlich größten Lieblingssongs von Beartooth, I Have a Problem, der ja, glaube ich, auch der, absolut. Ich meine, der erste Song war oder so, den ja, die rausgebracht haben.
Von der Sick EP. Und ich fand halt Sick EP und Disgusting halt super interessant. Immer noch riesen Fan von dem Song Dead von Disgusting. Das ist einfach ja. Der geht einfach so nach vorne, da kannst du nur im Kreis rennen bei. Das geht gar nicht anders.
Ja. Und als letzte Platte, die ich jetzt hier nochmal in den Raum schmeißen würde, wo ich denke, Trauma von I Prevail.
Ja. Ja, verstehe ich. Ich weiß nicht, I Prevail auch, ob die aktuell auf einem Punkt sind, wo sie noch größer werden. Ich finde, die stagnieren gerade ein bisschen.
Ist interessant, ne? Sie waren eine Zeit lang, also kurz bevor sie so ihre ersten Deutschland-Shows gespielt haben, waren sie, glaube ich, so der heißeste Scheiß. So. Ja. Gerade ja auch wegen Bowdown, natürlich allen voran, als Übertrack. Aber ich bin da auch der Meinung, also wir gucken grundsätzlich, gebe ich natürlich an der Stelle zu, weil man einfach sehr schnell daran irgendwas ablesen kann, auch auf die Spotify-Zahlen, so, weil die einfach viel aussagen können, wenn man sich mal schaut, dass sie einfach über 5 Millionen monatliche HörerInnen haben, das ist halt krass, und Bowdown vor allen Dingen nicht mal der stärkste Song dahingehend ist, ne, also alleine Hurricane oder Gasoline haben mehr. Und also ich finde Trauma als Album fand ich fett, aber spannender fand ich dann tatsächlich auch True Power, weil sie sich dann nochmal wieder anders ausprobiert haben. Also auch da ein bisschen mehr so in die New Metal Richtung gegangen sind, die sie ja sowieso auch immer wieder bedient haben. Da bin ich aber bei dir. Also mal schauen, wie da oder wo da die Reise so hingehen wird, ne?
Also wenn ich jetzt noch eine Aussage kurz treffen könnte, was ich jetzt noch denke, was noch passieren könnte. Wir haben so Bands wie Boundaries, Orthodox, 156 Silence, die alle so einen fast schon nostalgischen Metalcore-Sound pflegen. Da rede ich jetzt gerade von den größten bekannten Bands. Mhm. Da brodelt ja unterhalb noch viel, viel mehr. Und das klingt alles so unglaublich nostalgisch Richtung Frühjahr 2000. Ich glaube, das könnte hier der nächste Step sein. Das könnte das sein, was jetzt wieder auch in den nächsten Jahren mehr Fahrt gewinnt. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber ich glaube, dass das zum Beispiel auch nicht mehr so groß wird, wie es jetzt zu Killswitch-Zeiten vielleicht wieder war. Ne? Also es ist wirklich schwierig zu sagen, es gibt sicherlich Trends, die wieder aufkommen werden, aber es ist wirklich schwierig zu sagen, welcher Trend der ist, der jetzt als nächstes wirklich zündet. Weil dafür, das ist auch eine ganz gesamte Generationenfrage wieder. Die nächste Generation von Musikhörern, von Metalcore-Hörern kommt jetzt irgendwann wieder dazu und dann haben die eine ganz andere Vorstellung von dem, was sie hören möchten. Und das im Normalfall sollte das was komplett anderes sein, als das, was wir jetzt gerade erleben, weil das ist so der natürliche Lauf der Dinge. Aber ob es dann wirklich so ist, wissen wir nicht. Es kann auch, keine Ahnung, nochmal ein Deathcore-Revival aller Suicide Silence werden. Was weiß ich denn?
Könnte sein, ne? Also das gab es ja auch. Dementsprechend interessant. Es wurde ja auch in den Kommentaren sich gewünscht, dass wir vielleicht mal so eine Big Four des Deathcore machen. Habe ich auf jeden Fall mehr Recherchearbeit zu leisten als du, der da viel besser drin steckt.
Ja.
Aber könnte ich mir auch mal vorstellen. Und wenn ich gerade auch drüber nachdenke, ey, wir haben auch so viele Bands immer noch gar nicht so benannt, ne? Motionless in White, We Came as Romans. Was haben wir hier noch so? A Day to Remember natürlich auch. Das sind also Bands, die natürlich auch super viel Einfluss gerade oder auch in den letzten Jahren irgendwie auf das Genre hatten. Wage War of Mice and Men. Es ist eigentlich viel interessanter, was da so abgeht, als man vielleicht manchmal denkt. Manchmal denkt man so, ja, das Genre ist irgendwie tot oder passiert nicht mehr viel oder so. Und dann schaut man so, was man eigentlich alles tagtäglich gar nicht so wirklich in seiner Playlist hat, was aber trotzdem geil ist.
Vielleicht kommt das Easycore-Revival bald.
Das Easycore-Revival, das fänd ich ganz geil. Naja, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir diese Thematik so Metalcore an sich wahrscheinlich sogar nochmal aufgreifen könnten. Vielleicht jetzt nicht in der kommenden Folge, aber schauen wir mal einfach mit so ein bisschen Abstand, was sich so in den nächsten Monaten dazu tut. Und damit würde ich an dieser Stelle vielleicht mal einen Cut machen.
Ja, machen wir
und,
so.
Und dann hauen wir noch mal kurz was auf die Spotify-Playlist. Du darfst natürlich sehr gerne beginnen.
Ja, ich habe mich letztens mit Arbeitskollegen darüber unterhalten, seit wann es eigentlich den Spotify-Rückblick gibt. Und mein frühester Spotify-Rückblick ist von 2016. Und 2016 ist ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit her.
Das stimmt.
Und 8 Jahre, ne? 8 Jahre? 8 Jahre.
Ja.
Und ich finde das ganz cool. Ist eine Zeitreise in den eigenen Geschmack so ein bisschen. Und ich werde das auch weiterführen und versuche immer die abzuspeichern und weiter zu gucken. Deswegen nehme ich mir mal was aus meinem Spotify-Rückblick von 2016 raus, habe ich gedacht. Und ich hatte eine seltsame Phase. Frag mich bitte nicht, was ich mir bei den ganzen Songs, die ich da gehört habe, gedacht habe. Aber ich nehme jetzt einfach mal wild reingepickt, nehme ich von der Band Napoleon. Kennst du noch die Band Napoleon?
Ja, klar.
Klar. Nehme ich den Song Dystopia von dem Album Newborn Mind. Das nimmt man zum einen. Und dann habe ich nochmal richtig Bock gehabt auf Killswitch Engage nach unserer Metalcore-Folge und auch in der Vorbereitung. Und habe mir nochmal As Daylight Dies angehört quasi. Und ey, This is Absolution ist so ein fetter Track, Alter. Warum, ja. Warum gibt's eigentlich mehr This is Absolution und weniger, keine Ahnung was. Also wirklich, This is Absolution, einfach Bombentrack. Deswegen, der kommt auch noch mit rein. Und jetzt lass mich mal ganz, ganz, ganz flott nochmal in die letzten Releases reingucken, weil ich auf jeden Fall da auch was rausnehmen wollte. Genau, ich nehme, Silosis haben ganz überraschend eine kleine EP rausgehauen mit ein paar Songs, die heißt The Path. Und dann nehme ich direkt den gleichnamigen Titelsong dazu, The Path von Silosis, zusammen mit der Sängerin von The Harriet, oder nur Harriet, nicht The Harriet.
Harriet, ja.
Brecher, finde ich richtig gut. Ich mag Silosis sehr. Könnte von mir aus auch noch mal ein bisschen größer sein. Ist einfach guter Metal. Das ist einfach Metal. So. Da kann man die Haare zu schwingen.
Geil. Ich habe auch noch ein paar Tipps für euch. Etwas, was überhaupt gar nicht neu ist. AFI ist für mich. Und wenn man jetzt so.
Ah, nein.
Guck so, ich weiß, ja, weiß jetzt.
Ne? Ist die ganze Zeit aufgefallen, dass es im Hintergrund steht. Was hast du wieder gehört? Was hast du wieder gehört?
Ja, also ich habe über Jahre hinweg versucht, diese EP, die All Hallows oder Hallows, Hallows EP, es hat eine Halloween-Platte, ja, so zu bekommen, und die wurde jetzt halt neu rausgebracht. Die bringen halt einfach jede Platte nochmal in sich, also, aber die Leute kaufen das in, ohne Scheiß, in 2 Minuten ist eigentlich jede Issue von denen irgendwie ausverkauft, außer vielleicht bei den neueren Alben. Das ist der Wahnsinn. Ich habe sie jetzt auf jeden Fall endlich bekommen. Und
Gott sei Dank.
Weil wir uns jetzt im Oktober befinden. Natürlich. Und so langsam auf meinen Lieblingsfeiertag hinreisen oder so, nehme ich den Song Halloween, natürlich, von der Platte. Um uns schon mal so ein bisschen in diese Richtung zu bringen. Ambleside. Ich bin so ein bisschen zuletzt wieder mehr im Melodic Hardcore gewesen. Feier ich total, und es ist der bekannteste Track von denen, aber es ist für mich auch einer der Übertracks überhaupt des Genres. Wash Away geht übel gut. Nicht nur richtig krass nach vorne, sondern halt auch emotional ein gutes Ding. So, so mag ich mein Melodic Hardcore. Und dritte Band, Dead Pony. So eine britische.
Okay.
Was ist es? Alternative Rock, Post-Hardcore, irgendwas. Mit einer sehr guten Stimme der Sängerin. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ist auch egal. Ist sogar eine schottische Band. Mit dem Song Rainbows. Es ist super catchy. Es hat eine sehr, sehr poppige Stimme vor allen Dingen. Aber schön gitarrenlastig trotzdem. Und die haben diesen Sommer eine ganze Menge Festivals auch gespielt. Vor allen Dingen halt auf der Insel. Und kann mir vorstellen, die waren jetzt auch schon in Deutschland, dass die auch hier nochmal einen Schritt machen können. Je nachdem. Es ist ein Geheimtipp, aber mal schauen. Zuerst gehört im Kerngeschäft. Möchtest du noch was sagen?
Ja, noch eine Albumempfehlung für alle meine Death Metal Fans. Ich weiß, dass ihr da seid. Hört euch das Album Absolute Elsewhere von der Band Blood Incantation an. Holy shit. Und an einem Stück durchhören. Ganz wichtig.
Okay. Ist das, möchte man sich dann prügeln oder ist man dann einfach nur noch todtraurig?
Nee, es ist einfach, es nimmt dich die Kopfhörer rein, am besten ins Bett legen, Licht aus und nur noch hören und dann mit auf die Reise gehen durch das Weltall. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl wie damals das erste Mal, wo ich Between the Buried and Me gehört habe, und das war geil. Richtig geil. Deswegen Blood Incantation, absolut elsewhere.
Nice. Damit war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Checkt mal bitte sehr gerne die Socials aus. Ich habe da mir die Mühe gemacht, zuletzt mal immer mehr Bild oder wie sag mal Bewegtbild zu streuen. Da könnt ihr gerne mal Feedback zu geben, ob ihr das gut findet, ob ihr gerne mehr davon haben wollen würdet, was für mich bedeutet, dass es noch mehr Arbeit ist, aber ist auch egal, mache ich auch ganz gerne. Wir sind ja ein transparenter Podcast, auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, ob wir vielleicht sogar das ganze Ding als Bewegtbild irgendwie rausbringen. Das kann man ja unter anderem bei Spotify mittlerweile machen. Auch da, wenn ihr mögt, gerne mal Feedback dazu, ob das etwas ist, wo ihr sagen würdet, ey, das gucke ich mir gerne 1,5 Stunden auch einfach an, anstatt es nur zuzuhören. Dann wissen wir, ob sich die Mühe lohnt, oder wir machen es einfach trotzdem. Wie auch immer, schauen wir mal. Und ja, wenn ihr irgendwelche Themen, Wünsche, irgendwelche Platten-Specials oder was auch immer, irgendwelche heißen neuen Bands habt oder so, immer gerne her damit per PN oder in die Kommentare damit. Gerne auch bei Spotify, da könnt ihr ja mittlerweile auch mit uns kommunizieren. Wir freuen uns auf euer Feedback und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge, die dann die Nummer 93 schon ist.
Ja. Also
die 94? 93, ne?
Krass. Wir sind jetzt bei 92.
Wow, wir bewegen uns ganz schön krass auf die 100 zu. Weiß nicht, ob wir das dieses Jahr noch schaffen, möglicherweise.
Mal schauen.
Müsste man jetzt hochrechnen, markiert.
Ja.
Nein, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüssi.
Ciao.